Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 313 mit mir, am Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo, hallo.
Am Domagoj Belancic.
Ab Schweiz.
Und am Luca Fontana.
Hallo.
Ja, das ja, kann man schon noch mal erwähnen, oder? Dass Schweiz im Viertelfinale ist. Es hat zwar nichts mit Tech und so zu tun, geil. Absolut. Schaut ihr am Sonntag um 3 Uhr morgen.
Ja. So schlecht wie die Übertragungen sind, hat das schon technisch auch noch irgendwie...
Das stimmt.
Ich habe schon gesehen, ob also, die Schweiz am Sonntagmorgen gegen die FIFA, gegen Argentinien könnt, gegen den Messi.
Hat denn die Schweiz einen Vorteil? Weil, ja, weil wir sind ja die Korrupten.
Ich weiß es nicht. Infantino ist der Korrupte.
Ist der ist schon ein Walliser.
Und das ist direktes Blaming. Das ist gerade eine justiziable Aussage, die ich gemacht habe.
Interessenskonflikt.
Ja, also wie gesagt, also, falls ihr
hey, vielleicht, ich bin am Samstag an einem Junggesellenabschied und es ist gut möglich, dass wir am 3 auf der Gasse sind. Also.
Einfach durchmachen.
Wieso? Also es ist vom Samstag auf den Sonntag?
Ja. Ja.
Okay. Ja, was um 3 Uhr morgen? Ja, das ist gut, sportliche
hart.
Zeit.
Hart.
Ja, kann man dann im Halbfinale schauen, da habe ich gehört.
Ja, genau.
England
Norwegen,
oder Norwegen.
Gegen Norwegen. Im Halbfinale gegen Norwegen.
Raus mit den Engländern.
You dreamer, du.
Also. Coming home. Du, eben, ich meine, die einzigen Allstars, die sind ja hier im Podcast. Und wir reden jetzt hier über die ultimativen Tech-Themen. Wie gesagt, es geht weiter mit den negativen News. Man könnte schon wieder mal positive News brauchen, finde ich. Es braucht wieder mal irgendwie gute Sachen, aber was auch nicht. Vielleicht kommt es später mal. Heute geht es mal wieder über Xbox. Keine Woche ohne Xbox. Und sie stehen vor dem grössten Reset aller Zeiten. Indirekt ungefähr Zitat von der neuen Chefin, Asha Sharma. Mehrere tausend Leute stellen sie auf die Strasse und wollen das ganze Business umkrempeln. Dann um Konsolen geht es auch bei Nintendo. Die verkaufen die Switch 1 gleich nicht mehr in Europa. Dafür gibt es eine Revision von der Switch 2. Dann reden wir über die EU-Chat-Kontrolle, die jetzt hier offenbar über das Hintertürchen will, umgesetzt werden. Und der Flo uns darüber erzählen. Und dann reden wir über Staffel 2, die zweite Staffel-Problem von Netflix. Mhm. Offenbar schaut das einfach niemand. Mhm. Ihr seid schuld. Ihr. Und Mitschuld, obwohl dort sind alle froh, dass es keine Fortsetzung gibt. Ich sage es euch, The Black Demon. Ich weiss nicht, warum ich den geschaut habe.
Ich weiss schon, warum.
Er hat dies keine
Niveau,
gute
dein Niveau.
Der Trailer hat mich belogen. Und dann in der Spielecke reden wir noch zum letzten Mal über unsere Best-of-Liste, wo wir die 100 besten Games gehört haben. Und jetzt ist auch das Nummer 1 bekannt. Und über das reden wir in der Spielecke. Aber genau, wir fangen wie immer an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
3'200 Entlassungen wird es geben, alleine in der Xbox-Sparte. Microsoft hat insgesamt 4'800 Leute werden entlassen. Und genau ungefähr die Hälfte die entlassen sie bereits jetzt und dann der Rest bis 2027. Es ist, hat sich schon angekündigt. Also abzeichnet, dass die, es gibt ja da die verschiedenen die Finanzquartale und darum hat man da gewusst, ungefähr um den 6. 7. Juli ist dann Stichtag und das war dann wirklich auch so gewesen.
Ja, schon letzten Juli haben sie ja 9'000 Leute entlassen. Das ist wirklich jährlich im Juli ist etwas los.
Hey, vor allem jetzt habe ich die Zahl gerade nicht, aber sie, mit diesen ganzen Käufen, wo Microsoft gemacht hat. All die Studios, die sie gekauft haben über die vergangenen Jahre, das sind ja irgendwie 18'000, ich weiß nicht genau, wie viele Mitarbeitende. Mittlerweile haben sie etwa die Hälfte von denen entlassen.
Hey, nein.
Mit jetzt denen. Also es ist eigentlich schön, hä? Schön. Ja, eben, das betrifft unter anderem eben wirklich 5 Studios, wo es ja, eben, bis jetzt ist noch keins geschlossen. Also da wäre mal Double Fine, die können wieder wird wieder ein Indie-Studio. Könnt auch ihre, also die haben sich sozusagen können loskaufen. Wir wissen natürlich nichts konkret über Deals. Mit der Marke, das ist das Entscheidende, bringt ja im Studio nichts, wenn sie können in, unabhängig sein, aber ihre Marke, ihre Rechte in der Marke nicht mehr haben, dann haben sie auch nichts. Das gleiche gilt auch für Compulsion Games, wo South of Midnight gemacht haben, wo jetzt nicht die grösste Marke ist, aber gleich.
Da frage ich mich schon, ja, was hat die für eine Zukunft Independent? Mm. Die haben irgendwie 3 Games in wie viel Jahr? In 15 Jahren rausgegeben und alle 3 sind mittelmässig gefloppt. Das ist, ich weiß nicht, ja, Alles Gute wünsche ich Ihnen, aber absolut. Ich weiß nicht.
Schwieriger Stand.
Weitergeht, ja.
Absolut. Und dann hat man Ninja Theory, das sind die, die das Game of Thrones angekündigt haben.
Senua.
Senua, genau.
Und Hellblade. Die Hellblade, also Senua Saga oder wie die geheiss ja. hat. Die haben immer so komische Untertitel und Titel haben immer gewechselt und jetzt heisst es nur noch Senua.
Genau. Das haben sie kürzlich vorgestellt und die sind verkauft worden. Man weiss nicht an wer. Das gleiche Undead Labs, die, wo State of Decay 3 am machen sind, wo man auch vorgestellt hat.
Finde ich auch noch krass, dass es noch nicht durchgesichert ist, wer die gekauft hat. Das
finde ich eben komisch, ja.
Was hast du das Gefühl? Also so irgendetwas Grosses, etwas Chinesisches, etwas...
es muss, also weißt du, irgendwie... Ich finde ja, wenn man es nicht sagt, dann hat man das Gefühl, dann, was auch nicht, dann sind sie da irgendwie
shady.
Die arabischen die Emirate, also der Dingfonds, den sie haben.
Oder die oder Embracer genau Group oder was auch immer.
Weil China glaube ich auf eine Art nicht, weil da Tencent und so, die versuchen jetzt überall aus ihren Deals rauszukommen. Die haben ja die ganzen japanischen Studios, haben sie ihre Anteile abgestoßen und sie finden, das lohnt sich irgendwie nicht. Oder vielleicht einfach finden, ja, es gibt einfach gescheitere Investitionen.
Ich hoffe, PlayStation ist es nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Die sehen ja jetzt auch, wie es läuft und die haben ja mit Bungie... aber sehr komisch. Es ist wirklich schwierig. Kann man sich auch nicht so recht... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so recht. Irgendein privater Milliardär.
Luca, bist du da?
Ja. Sorry. Breaking. Ich habe mein Sparschweinchen aufgemacht und ein paar Milliarden entdeckt, wo ich noch etwas
machen. So viel brauchst du nicht.
Ich glaube nicht, ja.
Wie viel brauchst du im Moment?
Ja, ein paar Millionen.
Ah, easy. Ja, gut. Nein, jetzt hast du das vorher gesagt. Ich wäre dabei gewesen.
Genau. Aber ja, genau, es geht vor allem darum, eben, sie haben dann wieder so gesagt, eben ihr Geschäft läuft einfach schlecht. Fragst du dich aber schon, wie transparent oder wie ehrlich, dass sie da sind. Aber einfach alles, was sie sagen, klingt schon sehr negativ. Und es scheint wirklich, das laufe alles darauf ein, als hätte man einfach in den letzten Jahren eine falsche Strategie gefahren. Das wird jetzt natürlich vieles am ehemaligen Chef Phil Spencer angekreidet, aber da muss man natürlich auch sagen, das alles ist ja immer abgesegnet worden von ganz oben, also vom Microsoft-Chef Nadella. Und ein Hauptteil von dem ist auch wirklich der Game Pass, dass man halt gefunden hat, man fährt so eine Streaming-Strategie, wo sich wirklich jetzt zeigt, immer mehr, dass sich das offenbar gar nicht ausgezahlt hat. Weil all die Studios, die man gekauft hat über die letzten Jahre, haben die Milliarden verschlungen. Und man hat einfach den Game Pass nicht können wachsen lassen. Er hätte ja jetzt etwa bei 70 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten sollen sein. Und ich glaube, er ist jetzt bei 30.
Mhm. Also das die Jahre bei 30. Also das
aber wieso eigentlich? Ich finde das Konzept eigentlich sau geil. Also ich kann es selber auch nicht, gebe ich zu, aber...
voilà.
Ja, ich glaube wirklich, das Angebot ist dann gleich zu wenig attraktiv gewesen. Weißt, am Anfang haben sie es ja günstig gehabt, dann haben es eher Leute gehabt, aber selbst dort ist es irgendwo, hat es einfach stagnieren. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wie die Leute konsumieren, hat es einfach... Ja, irgendwie konsumieren die Leute anders,
ja, lieber bei anderen Plattformen. Die Art und Weise, wie man Games konsumiert, ist halt anders als Serien und Filme. Das kannst du nicht. Du kannst eine Staffel von einer Serie kannst durchschauen und dann hast du vielleicht ein Game zur Hälfte durchgespielt in dieser Zeit. Und das ist einfach keine Zeit für all die Games und es lohnt sich irgendwann nicht. Es ist egal, ob 500 Games in diesem Game Pass drin sind, das bringt dir persönlich nichts. Es ist so wie...
Wie beim Sport. Sportstreaming.
Ja. Ein Buffet, das du nie anlängen irgendwie.
Ja.
Aber es leuchtet allen ein, dass sie es gemacht haben. Irgendwie. Also ich finde, dort kannst du noch fast nichts vorwerfen, weil Streaming hat boomt.
Und sie waren am Verlieren mit der Xbox One. Ja. Sie mussten irgendetwas anderes machen. Ja.
Sie sind ein Softwarekonzern, der auf Abos lebt. Also es hat, ich finde schon, vom Papier muss ich sagen, ja, das macht irgendwie Sinn.
Das haben auch wir ja im Podcast bei dir gesagt. Ja. Ich habe dir gesagt, die Idee eigentlich dahinter ist ja, dass du nicht hardwareabhängig bist, sondern du machst den Gewinn mit der Software, also mit den Abos. Und die Software ist dein Produkt. Und bei PlayStation haben wir gesagt, da ist ganz klar der Konsolenfokus, dass die Leute sollen eine PlayStation-Konsole kaufen und Games dann für Konsolen, aber...
Aber dort ist es ausgleich natürlich. Die Konsolen machen ja klar, kein Geld.
Ja, aber irgendwie bei der PlayStation ist die Konsole irgendwie der Treiber, oder? Also ist, oder wie sagen wir, der Katalysator?
Der Verkaufstreiber,
ja. Je mehr Leute PlayStation haben, desto mehr Games auf der Play... Und bei Xbox war immer so die Idee gewesen, so, oder der Eindruck, uns kommt es nicht darauf an, ob du das Game jetzt auf deinem PC spielst, auf der Xbox oder auf dem Toaster. Hauptsache, du spielst Hauptsache, du hast ein Abo und spielst unser Game, oder? Und irgendwie die Diversifizierung ist vielleicht auch ein bisschen das, was dann irgendwie vielleicht dann das war, was auch eingebremst hat. Ich weiss nicht, so das Gefühl von wegen, ja, ich kann das Game ja eh überall ein bisschen oder Game und dann gibt es doch nicht das genau Game. Oder ich tue es für einen Monat mal schnell mieten und dann wieder drei Monate nicht und so. Also,
Es verliert ein bisschen an Wert, oder?
Ja, vielleicht ist das, oder? Wirklich,
das Game, das wirklich dann, du entscheidest, du kannst ja nicht jedes Game kaufen, das dich lustet, oder jedes Game überhaupt, sondern du gibst Geld aus 70 Stutz für das Game und dann ist es dann auch etwas wert und du zockst es. Und wenn du das halt einfach en masse dir angeboten wird, du kannst jederzeit zocken oder nicht zocken. Das ist ja wie bei der Serie, oder?
Zu dem kommen wir ja später noch, genau. Ja. Das ist dort nämlich das Problem. Ja, ja.
Oder wahrscheinlich genau. Am Schluss einfach, ist es einfach nicht profitabel genug, das Abo. Oder? Ja. Ein Abo zu haben, wenn ich ein Abo habe, wo mich 20 Stutz oder keine Ahnung, wie viel es damals, ich glaube am Anfang noch gar noch viel günstiger.
Am Anfang 10 Stutz.
Am Anfang nur 10 Stutz.
Attraktiv
und du hast einen Huren attraktiv. Und wir haben ja jemanden, die auch gesagt, ist eigentlich Wahnsinn für 10 Stutz, das Angebot und so. Aber es ist einfach hin und vor profitabel gewesen. Das hat die Kosten vom Entwickeln von einem Game, wo wir ja jetzt auch schon über die Mal darüber geredet haben, dass das fängt fast so teuer ist wie ein Hollywood-Film, AAA-Film, AAA-Game. Ja. Also weißt du, Game-Entwicklung, Filmproduktion, das sind ja Kosten im Moment in den letzten Jahren total am Explodieren gewesen und die Abo-Kosten, die können das nicht reinholen, das Geld, das alles kostet, die Maschinerie drumherum. Du hast vielleicht Leute, aber du hast nicht den Profit dahinter. Und je länger, je mehr, dann haben sie gesagt, ja, oder wie bei den Streaming-Diensten, ja, zuerst mal günstig einsteigen, damit die Leute mal anfangen und angefixt sind und dann gehen wir mit den Preisen auf und die Leute sind dann schon angefixt genug, dass sie nicht mehr weggehen. Und die Rechnung hat irgendwie, glaube ich, nicht funktioniert. Die Preise sind auf und die Leute haben irgendwie gefunden, eben die Zahl von neuen Leuten hat total stagniert. Oder? Die Leute haben gefunden, ja, ab dem Preis da sind ein paar abgesprungen, ein paar wieder dazugekommen und die Zahl ist einfach bei dir geblieben, wo es ist und am Schluss geht die Rechnung nicht auf.
Ja, es ist einfach, genau. Das Geschäft hat sich nicht so entwickelt. Liegt aber auch daran, dass sich auch Cloud Gaming überhaupt nicht so entwickelt hat, wie sie es erhofft haben, oder? Weil das wäre natürlich, dann hätte der vielleicht auch eher funktioniert, oder? Das Abo, das hast du dort auch nutzen. Und das Gleiche aber auch ein bisschen Mobile, wo, also das ist ja immer noch so, sie haben ja King gekauft, oder? Candy Crush und so. Und ich glaube, dass es gleich nicht so ein krasser Booster war, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Entlassungen betreffen übrigens auch Activision, Blizzard, King, Bethesda, ZeniMax, Mojang, also die bei Minecraft, also ziemlich alle. Und ja, sie haben eben gesagt, das Geschäft läuft nicht gut, oder? Sie haben wirklich ihre Gewinnmarge, sagen 3-10 Mal schlechter als vergleichbare Plattformen. Und sie sagen, für jeden Dollar, den sie investieren, machen sie 64 Cent Verlust.
Ja,
also
das ist
katastrophal, ist das Geschäft.
Das ist sehr... Also das
also, und was halt einfach krass ist, finde ich immer noch, jetzt haben sie Tausende entlassen, oder? Und das ist wie so der einfache Schritt. Oder? Jetzt ist mal so ein bisschen, machst dich schlanker, dann hast du weniger Kosten, aber es ist einfach keine Vision sichtbar. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Es wird einfach gemacht und sie wollen sich jetzt eben reduzieren auf so die starken Marken. Jetzt ist gerade auch noch rausgekommen, eben bei Doom, also bei id Software, und sie haben diverse entlassen. Sie haben bei
das ist jetzt eigentlich quasi auf Niveau von einem Support-Studio id Software. So, von der Anzahl Leute, die noch dort sind. Also all das Wissen und all das Know-how ist einfach weg. Und ich verstehe nicht, wieso verkaufst du zum Beispiel nicht id Software? Wieso kann Compulsion Games weglaufen, wo nichts rausgebracht hat, wo irgendwie erwähnenswert ist, aber id Software, die legendäre Spielbude, hörst einfach aus und lass sterben. Das ist irgendwie eben
der Name. Ich glaube, dort wollen sie den Namen und die Marke. Und auf das setzt jetzt ein bisschen, oder? Jetzt hat zum Beispiel Obsidian, ist ja an Wout 2 dran gewesen, und jetzt machen sie das Fallout-Spiel. Finde ich auch. Ich glaube, Fallout ist eines von denen, und ich muss sagen, das hat Bethesda völlig verpennt. Yeah. Also irgendwie, das ist sicher so. Dort muss man mal einfach die Fürsche machen und ein bisschen die Marken schröpfen, die gut sind. Das ist definitiv so. Du kannst nicht 100 Jahre immer an denen einfach dort nichts rausbringen. Aber irgendwie scheint es mir auch nicht sehr durchdacht, weil die Marken, die sie haben, Halo, Gears, das ist alles so altes Zeugs.
Also, das ist nicht mehr das, was man gesehen hat.
Ja, und das ist ein schrumpfender Markt und jetzt willst du die einfach dort noch mehr rausholen. Irgendwie, das kann doch nicht aufgehen. Du findest nicht plötzlich, begeisterst du Millionen Leute mehr für Halo. Das interessiert einfach jedes Jahr ein bisschen weniger Leute. Mhm. Und eben, dann haben sie gesagt, jetzt haben sie, glaube ich, 1 Milliard Spieler jährlich, die sie irgendwie erreichen. Jetzt, sie wollen das ja irgendwie noch, glaube ich, wie viel, täglich? Oder irgendwie, ist eine völlige Fantasiezahl.
Das und irgendwie wie viel mal mehr als das Steam macht. Also es ist wirklich einfach Fantasiezahl, einfach irgendwie aus der Luft gegriffen und irgendetwas gesagt. Das ist wahnsinnig. Wieso würdest du das jemals öffentlich in einem offiziellen Statement so sagen? Es ist unglaublich.
Es versteht es wirklich niemand. Aber vermutlich, sie werden jetzt ein bisschen mehr, so wie Take-Two, das ist denen, wo Rockstar gehört, GTA. Und Activision früher. Vermutlich werden sie jetzt mehr so machen, oder? Man tut jetzt einfach die grossen Marken häufiger in Releases, jetzt tut man einfach die ausschlachten, aber eben, wie nachhaltig das ist, vermutlich nicht. Für mich wirkt es schon ein bisschen wie so ein letztes Aufbäumen, bis Microsoft wirklich merkt, hey, das Game-Business ist einfach nicht lukrativ. Das bringt einfach nichts. Da können wir einfach wir machen viel mehr Geld in anderen Branchen und der Microsoft-Führung, meine, dann ist der Konsolenkampf mit PlayStation und Nintendo völlig wurscht. Mhm. Also da geht es nicht ums Gewinnen. Mhm. Schlussendlich, wenn die jetzt wird's da noch das Zeug schlanker machen, aber irgendwie, mittlerweile, also ich sehe es auch nur noch, dass sie einfach wirklich schlussendlich praktisch alles wird verkaufen. Und dann wird es noch irgendwie auf der grossen Marke Minecraft, wenn sie ja so ein richtig Roblox entwickeln, da ist nicht zu befürchten, dass das hinten rausgehen könnte, weil jetzt ist das ja ein richtig sympathisch, was sie mit der gemacht haben. Also, dass sie es eben nicht kaputt gemacht haben, oder? Und
ja.
Und der Rest verkauft. Also, es sieht wirklich richtig, richtig düster aus. Also, es ist okay.
Ja.
Weil kaufen wird das niemand. Das ist viel zu teuer. Du kannst die Xbox kannst nicht verkaufen, oder? Wer kann das zahlen?
Ja.
Und wer will das?
Ja, wieso würdest du das wollen?
Es
regt mich auf, dass bei uns in den Kommentaren haben ein paar Leute gefunden, es ist normal, dass Unternehmen halt andere Unternehmen aufkaufen und dann Leute entlassen. Aber das war nichts an dem, was Microsoft in den 10 Jahren, wie jetzt wohl vergangen sind, gemacht hat, ist in irgendeiner Art und Weise normal oder gesund oder gut für die Gaming-Industrie. Es ist einfach wahnsinnig, wenn man so zurückschaut, was für eine Zerstörung das die jetzt hinterlassen haben. Mit all diesen Studios, die sie aufgekauft haben, geschlossen haben, ausgehöhlt haben, all die Leute, die jahrelang dort gearbeitet haben und jetzt auf der Straße sind. Es ist unglaublich und es hat einfach alles die kopflose Expansionsstrategie in den letzten 10 Jahren. Hauptsache kaufen, mehr für den Game Pass einkaufen, mehr Content, scheißegal, ob wir eine Strategie haben. Und es ist einfach scheiße irgendwie.
Du weißt, Sprüche, es ist normal, nur weil irgendwie in der Wirtschaft einfach schlussendlich immer die Angestellten dafür zahlen müssen, wenn die anderen irgendwelche Experimente machen, die scheitern. Und im Endeffekt, was bringt uns das? Was bringt uns, wenn die Firmen sich aufkaufen und die Leute entlassen? Also ich habe ja nichts davon.
Und
absolut, ja.
Finde auch bei Sony sieht man, hey, jedes Mal, wenn sie probiert, ein bisschen aggressiver irgendwie zu expandieren, es hat nicht funktioniert. Du kannst nicht einfach kopflos Studios einkaufen. Man hat es bei Bungie jetzt gesehen, es hat genau nichts gebracht. Die haben vorher keine Beziehung gehabt. Aber wenn sie es machen, wie zum Beispiel bei Insomniac, wo ja die Spider-Man-Games gemacht hat, die haben sie aufgekauft und dort hat es Sinn gemacht. Mit denen haben sie irgendwie 20 Jahre zusammengearbeitet, die haben quasi zum Unternehmen gehört. Hey, da macht Sinn, wenn da irgendwie die zu dir holst. Aber jedes Mal, wenn du irgendwie so probierst, extern, hey, die brauchen wir noch und das wollen wir noch. Und von den Leaks, nicht von den Leaks, sondern vom Gerichtsprozess, wo wir ja dann noch verfolgt haben mit Activision Blizzard und so, haben wir ja von internen Dokumenten erfahren, dass Microsoft noch viel mehr hat wollen kaufen als Activision Blizzard und Bethesda und so. Ja. Die haben sogar Nintendo wollen aufkaufen. Sie haben gesagt, welcher von den Executives war das? Ich kann mich nicht erinnern. Aber irgendjemand hat gesagt, das wäre so das krönende Achievement von seiner Karriere, wenn ein Nintendo
aufkaufen könnte. Logisch wäre es das. So. Ja, klar. Ja. Das Geld hätte es ja schon, aber genau. Das ist halt... Genau,
hey, wirklich. Wir sind eigentlich noch gut rausgekommen aus dieser Situation, wie wahnsinnig das Microsoft in dieser Zeit war mit der Expansionsstrategie. Können wir eigentlich glücklich sein, dass sie nicht noch mehr Studios aufgekauft haben? Die wären jetzt alle tot.
Also Nintendo wäre wirklich das vermutlich eine Katastrophe gewesen, wenn sie das gekauft hätten. Also weil... Nein, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das den Markt verändert hat. Aber eben, wie gesagt, die haben es ja nicht nötig gehabt, darum wird das auch nicht passieren. Hey ja, also wie gesagt, dass die Zukunft sieht immer düsterer aus, wirklich. Egal, was sie machen, aber das ist bitter, richtig bitter. Und eigentlich schade, wenn es dann schlussendlich einfach nur noch PlayStation und Nintendo geht und PlayStation konkurrenziert nur so halb mit Nintendo.
Aber ja, die haben so ihre eigene Nische und die sollten sich mehr überschneiden, dass es wirklich so Konkurrenz gibt und dass die einen oder die anderen motiviert sind, um Innovationen zu bringen und Preise herunterzubringen. Jetzt sind sie wirklich so ihre eigenen Lane und können so ein bisschen machen, was sie wollen.
Aber ein bisschen kommt es, weil Nintendo jetzt viel mehr Games,
das ist so,
viel
mehr
Third-Party-Games voll auch kann anbieten kann, weil sie genug Leistung haben.
Und weil PlayStation ja auch Handheld wird bringen, wo so ein bisschen in Nintendos Turf wird reingehen. Von dem her hoffe ich, dass sich das immer wird überschneiden und dass sie da ein bisschen Druck spüren voneinander und dass sie nicht einfach ihre quasi Monopol haben, dem Heimkonsolenbereich und der andere im Handheld-Bereich. Ich kann es nur hoffen, ja. Aber von Xbox sehe ich da jetzt auch eher weniger.
Absolut.
Und meine Hoffnung ist noch mit der Steam-Maschine, dass die so ein bisschen Wirbel reinbringt in den Konsolenmarkt, wo es halt PC, Hybrid, was auch immer ist, aber halt im Wohnzimmer stattfindet. Aber die Hoffnung kann ich mittlerweile aufgeben mit diesen Preisen und der Knappheit und allem.
Hey, der Kollege, ich habe sie ja geholt gestern, wenn sie im Deutschland
stimmt, stellen.
Und der Kollege hat gesagt, wenn wir Sommer, also jetzt für unseren Preis, gar nicht so schlecht, das ist irgendwie 900 irgendetwas, ist die 512 Giga mit Controller.
Okay.
Und dann findest du tatsächlich, so die Preise heute sind, findest du...
Also unter 1000 geht noch, ja.
Das ist echt gar nicht so schlimm. Das ist krass, wo wir angelangt sind, wirklich. Aber,
hey, übrigens, ich habe herausgefunden, dass PS3, wo die ist rausgekommen, inflationsbereinigt, dass die heutzutage so etwa 1000 Dollar würde kosten. Das habe ich nicht gewusst.
Ah, die hat aber damals im Fall... Also, der Kollege hat
doch 600 gekostet, oder nicht? Oder 700 Dollar, ich weiß nicht.
Also, ich weiss, er hat fast 1000 Stutz gezahlt.
Ach, Stutz, okay, ja.
Ja, weil, aber eben, kann sein, weißt du, vielleicht noch das Game und ein Controller, das weiss ich nicht mehr genau. Aber ich weiss, also, da hat mir mal die Rechnung gezeigt.
Ich glaube, sogar PS2 hat irgendwie 6,99 gekostet, oder?
Nein, das ist, das ist doch die... der legendäre Preis-Drop da, das ist PS1 gewesen.
Ja, also wo sie Sega angeboten haben um 100 Dollar, oder?
Nein, aber PS2, die ist noch die günstiger gewesen. Ich würde sagen, die hat vermutlich 2,99 oder so gekostet.
PS3 ist abartig,
aber die sind
mit Inflation. Blu-ray, Low-Fare und Festplatte und so. Und der blöde Cell-Architektur, die sie eigens für die PS3 gemacht hat, ist wahnsinnig teuer gewesen, unglaublich.
Ja, genau. Hey ja, du, also komm, wir bleiben gerade bei Konsolen und das betrifft Switch 1. Die gibt es nämlich dann bald nicht mehr. Nintendo bekannt gegeben, dass sie das Verkaufsende für Europa.
Nur
und
für
das
Europa.
Hat den Grund, Tommy. He?
Ja, sie haben mittlerweile auch wirklich explizit bestätigt, dass der Rest der Welt weiterhin Switch 1 kann kaufen, nur Europa nicht. Und das liegt an einer neuen EU-Regulierung, wo wir auch schon darüber berichtet haben, wo vorschreibt, Flo, vielleicht kannst du mich da korrigieren oder präzisieren, dass elektronische Geräte ab sofort bzw. ab Februar nächstes Jahr austauschbare Akkus müssen haben, oder?
Ja, Recht das ist auf so Reparatur.
Recht auf Reparatur, ja.
Ja, das ist ein Nachhaltigkeitsgedanke halt.
Und Nintendo hat jetzt halt gefunden, ja gut, dann bieten wir halt Switch 1 nicht mehr an, weil Switch 1 ist mittlerweile 10 Jahre alt und die Entwicklungskosten, dass man da irgendwie ein neues Switch-Modell nur für Europa entwickelt, dass die da auf dem Markt kann sein, sind wahrscheinlich einfach zu hoch. Darum haben sie gefunden, hey gut, dann nehmen wir die vom Markt. Das lohnt sich nicht, da eine neue rauszubringen. Das finde ich schon noch krass irgendwie, weil ich habe das Gefühl, Switch 1 hat schon noch 2-3 Jahre Leben vor sich, so als Budget-Option, als Option für kleine Kinder, wo ihnen egal ist, was sie spielen. Das wäre sicher noch gut gelaufen, vor allem auch in Europa.
Aber die Rechnung hast du vermutlich schnell gemacht, oder? Genau. Kostet uns, ich sage irgendwas, 5 Millionen, um das zu entwickeln. Und wir verkaufen in ein paar Jahren noch 2 Millionen Switch in Europa. Bringt fast nichts. Irgendwie so
wie es sein. Die Entwicklung ist du musst das ganze Gerät neu konzipieren und dann musst du auch die Produktionsstrasse aufbauen, oder? Dass das serienmäßig so hergestellt werden kann. Und das ist das, ich glaube, da unterschätzt man so als Wirtschaftsleihe, wie wir dann irgendwie sind, glaube, da unterschätzt man schon ein bisschen die Kosten. Mhm. Ich glaube, und dann nur für Europa, wir tendieren ein bisschen dazu, uns als zu gross zu empfinden, glaube ich. und dann so eine alte Konsole und ja.
Nein, ich finde es absolut einleuchtend, dass man das stoppt. Eben, weil, genau, dann verkaufst du halt die anderen. Und das. Aber eben genau, die kommt ja auch neu, oder?
Bei Switch 2. Bei der Switch 2 gibt es dafür eine neue Version, logischerweise. Das wird man nicht einstellen. Stell dir vor, wegen der EU-Regulierung. Ja, Switch 2 ist weg. Nein, da gibt es eine neue Version. Die bekommt einen austauschbaren Akku, der ist 1% kleiner als der fest verbaute Akku im aktuellen Modell, wird man wahrscheinlich nicht spüren im normalen Gebrauch. Dafür eben kannst du den Akku allein rausnehmen, theoretisch, wie das dann in der Praxis wird sein, das werden wir dann noch sehen. Joy-Cons, also die kleinen Controller, die du anmachst, Switch 2, die werden auch austauschbare Batterien haben. Die Kapazität bleibt bei denen gleich. Und was sich aber ändert, ist, dass die Switch 2 rund 10 Gramm schwerer wird und die Joy-Cons pro Joy-Con je 2 Gramm schwerer. Aber die Switch 2 ist ja relativ leicht. Ich glaube, ja. das ist alles noch okay. Und der Switch 2 Pro Controller bekommt auch eine neue Version, wo der Akku selber kannst austauschen. Das regt mich ein bisschen auf. Hingegen, der Akku ist dort 16% kleiner als die aktuelle Version. Und finde, das ist schon noch. Das ist viel.
Vor allem, weil er jetzt sehr einen guten Akku, glaube ich,
genau,
hat, oder?
Ja. Das wird man dann schon auch spüren.
Ja, das sind ein paar Stunden, ja.
Ja, genau. Auf die Dings werden es ein paar Stunden sein, tatsächlich. Ja. Und sie bieten ja noch so spezielle Controller an, Nintendo 64 und GameCube-Controller, ja. So Retro-Controller, die du mit Retro-Spiel im Nintendo Switch Online-Abo kannst brauchen, die werden auch neu rausgebracht mit austauschbaren Akkus. Dort weiss man aber nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen auf Akkulaufzeit wird haben. Ja, das wird ab also noch dieses Jahr passieren, Winter 2026. Und ich glaube, gerüchteweise habe ich auch gehört, dass ein neuer Switch mit neuem Display soll rauskommen, aber nicht OLED, gehört, ja. Sondern einfach ein besseres LCD-Display.
Aha!
Was?
Ja.
Hey, nein! Das sind so Säcke! Das ist noch ein extra!
Aber du weißt, das wird dann auch nicht gross beworben oder so, das wird dann einfach eine neue Modellnummer sein, wo sie
das wäre auch neu nach Launch. Das hat mich dann schon überrascht.
Ja, genau. Ja. Vielleicht wird es jetzt mit dieser Akkurevision wird das neue LCD. Also das Display for Switch 2 ist wirklich nicht so gut. Es kann nur besser werden.
Grossartig. Ja,
ich wollte neue Meinungen holen zum Beitrag, den der Kevin geschrieben hat über die News. Der hat den Beitrag getitelt mit «Tschüss Switch, Nintendo kündigt Ende der Konsole in Europa an».
Oh.
Die Leute in den Kommentaren regen sich sehr auf, dass das Clickbait sei, weil sie das Gefühl hatten, dass sich Nintendo mit der Switch als Ganzes zurückzieht, ja, aus dem europäischen Markt.
Ehrlich gesagt, also finde ich auch. Ehrlich gesagt, sorry Kevin.
Aber ich finde, er hat nichts Falsches geschrieben. Er hat Switch.
Es ist schon ein bisschen irreführend. Es wäre ein anderer Titel, wenn du Switch 1 schreibst, als wenn du nur Switch
aber die heißt ja nicht offiziell Switch 1.
Ich weiss, aber du musst ja... Nein, das, ich finde auch, das ist klar. Da habe ich auch das Gefühl...
Unsere Tiefuhrstrasse, Kevin, du.
Ja, es ist schon so. Switch 1, ist, so heisst sie offiziell nicht. Aber wenn du den Titel so machst, dann hast du automatisch im Kopf. Das sage ich dir in Kommentaren.
Vor allem hat er eine Switch, Switch 2 im Thumbnail. Nein, oder?
Nein, das ist ein Switch 1.
Das ist ein Switch 1.
Ich finde es selber schuld, wenn du auf so etwas reingehst. musst richtig lesen. Nein, er hat es vielleicht geschrieben. Tschüss Switch, Nintendo kündigt Ende der Last-Gen-Konsole in Europa an. So hat
dann ist der Titel auch wieder sperrig. Ich glaube, ich hätte auch Switch 1 geschrieben.
Ja, weil du weißt, die meisten wissen ja auch nicht, weißt du, Switch 1 und 2 ist klar. Die Leute wissen nicht, dass Switch 1 gemeint könnte sein. Also die meisten Leute. Und ich glaube, der Kevin hat auch gewusst, was er mit dem Titel macht. Ich glaube nicht, dass er das nicht gewusst hat.
Viele sagen auch immer noch einfach Switch zu der Neuen. Ich merke das so in dem Umfeld mit der Familie und so. Es ist einfach Switch. Das ist wirklich, Switch ist die neue Nintendo. Man sagt einfach, die gar keine Ahnung haben, reden wirklich immer noch vom Nintendo. Das höre ich wirklich auch immer noch oft.
Aber stimmt, so eine neue Mega-Brand, die sie jetzt haben, so wie Gameboy. Yeah. Irgendwie, der Gameboy ist so. Alle Gameboys sind Gameboys. Und der DS war ja auch mega lang Gameboy für viele Leute. Ja. Der beste Kommentar beim Beitrag ist aber, endlich ist die Kinderkonsole weg. Die, die Nintendo spielen, sehen immer gleich aus. Drei lachende Smileys.
Die, wo
ja gut.
Wenn jemand denkt, Nintendo ist jetzt ganz weg und die Kinderkonsole ist endlich ganz weg. Juhui.
Weil die schmerzt ja auch so. Die klopft immer an deine Haustür und nervt dich. Und immer die Nintendo-Verkäufer. Zuerst kommen da Zeugen nie hoch, was? Dann kommen die Nintendo-Leute.
Ja, ganz schlimm. Ja. It's me, Nintendo.
Kauf die Konsole.
Kaufe die Konsole.
Also, und dann kommen wir doch zu der dritten News. Genau, und dann geht es um die EU-Chat-Kontrolle, die jetzt offenbar doch irgendwie so ein bisschen das Hintertürchen soll kommen, Flo.
Ja, ich glaube, ich muss für die, die sich da noch nicht so auskennen, muss ich schnell das ein bisschen aufrollen, oder? Meinst du nicht? Also doch.
Du mal rollen.
angefangen hat alles vor 4 Jahren. Nein, also es ist grundsätzlich so, dass vor 4 Jahren hat man ja eigentlich möchte, in der EU eine Chatkontrolle einführen, also die sogenannte Chatkontrolle, aufgrund einfach so Schutz vor Grooming und sexuellem Missbrauch und halt Kinderpornografie, to be bluntly. Zumindest das ist halt so das Plakativ an dieser ganzen Geschichte gewesen. Man hat das aber abgelehnt und dann hat man eine entschärfte Version gebracht als vorübergehende Lösung, als temporäre freiwillige Chatkontrolle. Das heisst, man hat Meta, Google und Konsorten gesagt, hey, wenn ihr möchtet, dürft ihr den Content, der nicht end-zu-end verschlüsselte Content, nach solchen Inhalten durchsuchen und das dann melden. Und die Übergangsregelung, die hat man nachher eigentlich von 2021 immer jedes Jahr verlängert. Und jetzt, und während man im Hintergrund an einer verpflichtenden Lösung geschafft hat, aber die ist einfach nicht durchgekommen, weil für das brauchst du eine gewisse Anzahl Stimmen von EU-Mitgliedstaaten, die eine gewisse Bevölkerungsgrösse haben. Also du musst, glaube ich, 45% von der EU-Bevölkerung müssen die bejahenden Länder umfassen, sonst geht es nicht. Und dort hat sich zumindest bis anhin einfach Deutschland noch dagegen gestellt. Und wenn sich Deutschland dagegen gestellt mit 83 Millionen Leuten, dann in der Regel nichts.
Darf ich kurz fragen? Die Chat-Kontrolle. Ja. Du hast gesagt, der Teil, wo nicht end-zu-end verschlüsselt ist, sprich, Chats sind doch, ich habe gemeint, Chats sind alle end-zu-end verschlüsselt, weil was wir uns
auf Chats... Nicht auf Social Media unbedingt. Also auf der Messenger schon.
Ja, auf WhatsApp.
Ja.
Ah, du meinst Chatkontrolle auch Chats auf Facebook?
Ja, man nennt das nur Chatkontrolle. Es ist grundsätzlich, es geht nicht um Messenger per se, es geht auch um Social Media, einfach im digitalen Raum.
Sagst du
das ist einfach, genau, das aber ist einfach nur so der Überbegriff Chatkontrolle.
Aber wenn der Lukas sagt, eben, die sind ja verschlüsselt, die Chats, was heisst jetzt das? Können Sie denn die.
Nein, das ist ausdrücklich ausgenommen.
Mhm. Okay.
Also ein Pedo kann immer noch widerwärtige Nachrichten einem Kind schicken und das wird immer noch nicht können kontrolliert werden, weil es ja verschlüsselt ist.
Kommt ein bisschen darauf an, wo er es schickt und wie er es schickt. Und es ist ja grundsätzlich so, also grundsätzlich wäre es ja möglich, sogenanntes Client-Side-Scanning zu betreiben. Das heisst, du kannst den Client überwachen, während man die Nachricht tippt, bevor es verschickt wird, weil dann erst wird es verschlüsselt.
Aber es geht nicht um WhatsApp-Nachrichten, die man dann verschickt, sondern mehr um die Plattformen, wo man Nachrichten...
Plattformen und auch unverschlüsselte Dinge oder auch In-Game-Sachen, weißt du, zum Beispiel Minecraft oder so, das Grooming und so ein bisschen zu unterbinden.
Roblox ist ja auch schlimmer.
Roblox ist schlimmer, nicht Minecraft. Ja. Genau, solche Sachen. Und also... Der springende Punkt ist, und ich wage mich jetzt mal ein bisschen auf Test, mit dem wird halt argumentiert. Weil du kannst halt einfach nichts dagegen sagen. Also,
ja, so ist es immer, ne?
Aber, also, ja, aber willst du denn, dass Kinder missbraucht werden? Niemand sagt, ja,
voll. Denkt dir niemand an die Kinder?
Genau. und es ist einfach so, dass Datenschützer schon länger aus meiner Sicht auch nicht ganz zu Unrecht ein bisschen so ein bisschen anlasslose Massenüberwachung befürchten durch das. Und das sind so mal die beiden Seiten. Ich glaube, das kann sich jeder und jede ungefähr vorstellen. Jetzt ist der springende Punkt. Jetzt ist die temporäre, die freiwillige Chatkontrolle. Man hat sich jetzt im Frühling nicht mehr können formal darauf einigen, wie die ausgesehen hat. Und darum ist das, glaube ich, im März oder im April ist es ausgelaufen, die Übergangslösung. Aber eine fixe Lösung gibt es noch nicht. Das heisst, im Moment gibt es gar keine Chatkontrolle. Hm. Aber das ist das Ergebnis von einer demokratischen Abstimmung im EU-Parlament. Punkt. Jetzt ist es so, dass die Parlamentspräsidentin, die heisst Roberta Metsola, die ist offenbar nicht zufrieden gewesen mit dem. Die will die freiwillige Chatkontrolle, auch wenn sie abgelehnt worden ist. Und jetzt hat sie einfach anfangs dieser Woche die Abstimmung, die sogenannte zweite Lesung, also neue Abstimmung, als Eilverfahren auf den Weg gebracht. Also heisst, es muss jetzt sofort die Woche nochmal darüber abgestimmt werden. Das Problem ist ein bisschen, sie hat das vorher nicht wirklich angekündigt. Das ist recht überraschend gekommen. Und normalerweise ist eben so, das Parlament hat bald Sommerpause. Und relativ viele Parlamentarier sind halt dann in den letzten Tagen schon in der Sommerferien. Das Problem ist nur, die Befürworter von dieser Chatkontrolle sind jetzt oben auf, weil der Ministerrat hat das schon abgesegnet. Und jetzt muss eigentlich im Parlament bei dieser Abstimmung müssen eigentlich die Gegner von dieser provisorischen Chatkontrolle oder von dieser Übergangslösung müssen eigentlich genug Stimmen aufbringen, damit das abgelehnt wird. Wenn sie die notwendige Mehrheit nicht bringen, dann tritt das in Kraft. Und das Problem ist, bei einer zweiten Lesung musst du nicht nur von den anwesenden Parlamentariern und Parlamentarierinnen eine Mehrheit haben, sondern von den Parlamentariern insgesamt. Das sind 720 Abgeordnete.
Wir sind in Ferien anrufen.
Ganz eben, das ist das Problem. Du musst 361 Stimmen haben, die jetzt dann neuerlich die zweite Lesung auch noch ablehnen, damit die vorübergehende Chatkontrolle nicht kommt. Es sind aber relativ viele Leute schon weg.
Müssen Sie vorbeikommen? Könnt ihr das remote abstimmen?
Nein.
Müsst ihr in den Saal kommen, das Knöpfchen drücken?
Und das Problem ist, es ist heute. Nein. Sie hat, glaube ich, am Montag oder am Dienstag hat sie gesagt, hey, wir machen das. Und du hast Leute wie der Martin Sonnenborn zum Beispiel, den kennt ihr sicher. Von der Titanic früher noch. Der Satiriker, aha, ja. Martin Sonnenborn, der jetzt auch in der EU ist, für die Partei Die Partei. Der hat zum Beispiel probiert, das noch abzuwenden, und der ist einfach abgewürgt worden. Und jetzt ist wirklich das Problem, oder? Der Ministerrat hat dem eigentlich schon zugestimmt. Und wenn jetzt die Gegner von der Chatkontrolle heute die 361 Stimmen nicht zusammenkriegen, was sie vermutlich nicht werden, weil eben sind relativ viele Leute schon weg und dann müsstest du fast lückenlos die Stimmen haben, dann tritt es nachher einfach wieder in Kraft. Und es ist formal sehr umstritten. Da darfst du ein Gesetz in einer zweiten Lesung als Eilverfahren aufs Programm nehmen, weil die Tatsache, dass das schon mal abgelehnt worden ist, ist ja eigentlich Beweis genug, dass das kein Eilverfahren rechtfertigt. Und dann, das ist einfach ein Kartenspielertrick, oder? So kurz.
Aber kann es dann gekippt werden vielleicht wieder? Weißt du, wenn man sagt, das ist formal...
Nächstes Jahr wieder. Weil es ist ja immer eine Übergangslösung. Und es geht einfach darum, oder? Es ist ganz klar, es ist einfach abgelehnt worden und jetzt wird einfach abgestimmt, bis das Ergebnis passt. Und das ist einfach sehr undemokratisch. Und dann so mit so einem faulen Trick und so. Und das ist aus demokratischer Sicht sehr, sehr bedenklich. Es geht nicht einmal darum, ob man jetzt sagt, die temporäre Chatkontrolle ist schlecht oder gut. Es ist völlig egal, ob man jetzt dafür ist oder nicht. Ich finde das einfach formal sehr bedenklich. Und sogar eine AfD-Vertreterin, und ihr könnt euch ja vorstellen, dass die AfD das eigentlich sehr gut findet. Selbst eine Vertreterin von der AfD im Europaparlament hat gesagt, es ist absolut jenseits, wie das gehandhabt wird. Das geht gar nicht. Also, just to show you, wie unglaublich skandalös das eigentlich ist. Aber jetzt wird das heißt,
heute wissen wir wie. Heute
ja.
Morgen.
Also, heute so wissen wir mehr, und der Punkt ist, es muss eben nicht mal mehr durchgebracht werden. Es ist eigentlich bestimmt. Man muss es können abwehren. Das wird schwierig.
Ja, lässig. Schön. Ja. Schöne Demokratie. Wer braucht sie?
Ja.
Dann können wir doch noch...
Es funktioniert
anders. In unsere vierte News. Das ist wieder ein lockeres Thema. Es geht um das zweite Staffelproblem von Netflix. Ich nehme an, es wird nicht nur Netflix sein. Und zwar, dass das zweite Staffel offenbar sehr schwer haben. Luca,
ja,
wieso?
Ja, ja, ja.
Wieso bist du schuld?
Wir sind alle ein bisschen dran schuld. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin schuld. Ich habe immer gemeint, es ist mein Problem, aber anscheinend, und das hat eines der grössten Wirtschaftsmagazine überhaupt, Bloomberg, herausgefunden, beziehungsweise sie sagen, die Zahlen direkt von Netflix bekommen. Netflix selber hat jetzt nicht irgendeine Meldung dazu gemacht, aber Bloomberg sagt, wir haben Zahlen von Netflix, die belegen, dass zwischen der ersten und der zweiten Staffel Netflix in den letzten Jahren massiv Zuschauende verliert. Und zwar so viel, dass intern alle Alarmglocken losgegangen sind. Die Analysten sind dran am Versuch herauszufinden, warum. Und niemand weiß so recht, wieso. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das sei ein bisschen auch ein Me-Problem, weil
Ich habe das bei mir tatsächlich oft beobachtet, nicht nur bei Netflix-Serien, sondern überhaupt auf Apple TV, überall. Immer, es gibt etwa die mal eine geile Serie, wo ich wirklich mega gefeiert habe. Und dann kommt irgendwann mal die zweite Staffel raus und ich komme irgendwie fast nicht mehr rein, beziehungsweise es dauert einmal Wochen, bis ich endlich mal anfange, die zweite Staffel zu schauen. Ich bin nicht dort am Warten, am Tag X, wo es rauskommt, gerade schauen. Und es gibt Serien, die ich gar nicht mehr weitergeschaut habe, obwohl ich nicht weiss, dass ich die erste Staffel oder so eigentlich mega geil gefunden habe. Also geht es nur mir so, oder habt ihr auch so Serien? Aber, kennt ihr das Gefühl bei euch?
Aber das ist das Überangebot, oder? Ich hätte, ja. Das ganz, scheint mir ganz klar, das Überangebot ist schuld. Also muss das sein?
Ich weiss nicht, weil ich meine, sie sagen, also Bloomberg sagt, das sei wirklich in den letzten paar Jahren massivst das Problem. Also sie haben Zahlen gezeigt. Also, bei Netflix ist also, es gibt zwei Kennzahlen, welche die wichtiger ist. Ja, beide haben Vor- und Nachteile. Früher haben sie immer gesagt, Views sind ihnen die wichtigsten Zahlen, also die Anzahl, wie oft eine Serie geschaut worden ist. Dort ist dann halt immer ein bisschen kritisiert worden, was heisst das genau, was ist ein View? Das ist wie auf YouTube, wie überall, oder? Das ist immer ab wann ist ein View? Wenn ich die ersten 10 Sekunden geschaut habe, die ersten 30 Sekunden, wenn ich die erste Folge geschaut habe, habe ich dann eine Serie gesehen für Netflix, wenn ich nur die erste Folge geschaut habe. Immer ein bisschen, Netflix hat nie so richtig sich genau in die Karten schauen lassen. Aber er hat natürlich können, je nachdem, wie sie es gemessen haben, können braggen und angeben, schau mal, die Serie hat 500 Millionen Views generiert oder so etwas. Die zweite Kennzahl, die, glaube ich, ein bisschen mehr Aussage, wo ein bisschen aussagekräftiger ist, ist der Hours Viewed, also gestreamt die Anzahl Stunden von einer Serie, weil das effektiv ist halt, wie viel, wie lange eine Serie konsumiert wurde. Wenn ich die Staffel ganz geschaut habe, hat die Serie offensichtlich mehr gestreamte Stunden, als wenn ich nur die erste Folge geschaut habe. Dort wiederum ist ein bisschen das Kriterium oder die Kritik so, ja, wenn ich eine kurze Serie an 8 Folgen habe, im Vergleich zu einer Serie mit vielleicht 10, 11 oder 12 Folgen, dann und ich finde beide Serien geil und habe beide komplett durchgeschaut, hat die mit mehr Folgen natürlich mehr gestreamte Stunden als die mit weniger Folgen. Und dann ist es wieder auch nicht mehr ganz so vergleichbar. Aber ich sage mal, die zweite Kennzahl hat sich im Moment eher ein bisschen durchgesetzt. Trotzdem, Bloomberg ist angegangen und hat gesagt, schau, Netflix hat gesagt, und wir reden da von ein paar von den grössten Hits von den letzten Jahren. One Piece ist zum Beispiel 2023. Ist eine von den meistgeschauten Serien gewesen. Die haben die erste Staffel allein hat, glaube ich, 55 Millionen Views gehabt in der ersten Woche oder so. Und hat jetzt, jetzt muss ich gerade schnell schauen, sorry, 30% vom Publikum im Vergleich zu Staffel 2 verloren. Bei Beef ist es sogar noch viel krasser. Beef, das ist ja die Serie, die auch 2023 rausgekommen ist und ein völliger Überraschungserfolg war, wo es um da zwei absolute Streitende geht, wo aus einem Streit auf dem Parkplatz beim Einkaufszentrum irgendwie einen völligen Krieg ausartet. Ist die zweite Staffel jetzt erst gerade rausgekommen. Die haben 70% von der Zuschauerschaft verloren. The Night Agent ist auch eine Serie, die...
Aber hey, Beef ist dort zum Beispiel, könntest du jetzt sagen, ist halt auch nicht mehr das Gleiche. Es gar nicht mehr die gleichen Leute und so, ist wie eine neue Geschichte. Einfach nochmal das gleiche Prinzip. Das ist halt schon ein bisschen von Art anders.
Ja, ich glaube, es gibt The Night Agent ist auch so eine Serie, wo auch die Hälfte vom Publikum, 50% vom Publikum eingebüßt hat. Avatar The Last Airbender ist, glaube ich, 2000, wenn ich mich nicht irre, 24 rausgekommen, ist auch in diesem Jahr eine der meistgeschauten Serien gewesen. Die haben 60% Zuschauerschaft verloren. Also es ist irgendwie merkt Netflix, hey, selbst unsere grössten Hits, die da rauskommen, und sie haben auch gesagt, Anfangsjahr, zwischen Februar 26 und Mai 26, da sind ja ein paar grosse Namen gestartet, eben One Piece zum Beispiel oder The Night Angel, sind so Serien gewesen, wo sie gesagt haben, ja, das werden so unsere Träger von diesem Jahr, das werden die, die am meisten Views generieren werden. In den Wochen, wo die gelaufen sind, ist eben die Anzahl gestreamte Stunden auf Netflix überhaupt nicht peaked, ist sehr tief geblieben. Es ist nur in der Woche, wo irgendwie der Roast of Kevin Hart, irgendein Comedy-Special, in dieser Woche...
Sehr empfehlenswert übrigens.
Es muss offenbar gut sein, aber in dieser Woche sechs mehr peaked als in den Wochen, wo eben One Piece Season 2 rausgekommen ist. Und One Piece ist ein absolutes, hat man gemeint, ein Flaggschiff von Netflix. Sie haben ja so viel jetzt auf One Piece ausgelegt, auf Live-Action-Serie, auf Remake, auf die alten Folgen wieder alles draufbringen. Also,
hey, aber hast du das Gefühl, früher ist das anders gewesen?
Also, ich glaube schon. Ganz früher glaube ich schon. Ich glaube, das ist eben auch ein bisschen das, was ich
bei mir... Darum hat es so viel gegeben, muss
ich auch. Sicher mal das Überangebot. Ich glaube, das Überangebot ist sicher eine Theorie. Ich glaube, das andere ist auch... ich habe das Gefühl, bei mir persönlich ist oft auch das Momentum geht verloren, weil es vergeht viel zu viel Zeit zwischen
den Staffeln. Das ist es, ja. Du wartest so lange zwischen Staffeln und vergisst, was überhaupt passiert ist. Und es ist nicht mehr so top of mind. Und dann ist es ja, whatever, die zweite Staffel ist gekommen. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, was in der letzten Episode passiert ist, Mann.
Zum Glück, also das ist eine der besseren Entscheidungen, die ich getroffen habe in der letzten Zeit, ist, dass ich mich selber, dass ich die Decision Fatigue und das Überangebot einfach weg ist. Ich habe nichts mehr, ich habe nur noch mein Nas. Und wenn mir irgendjemand eine Serie empfiehlt, tatsächlich nicht, weil ich browse, sondern irgendjemand sagt, hey, das ist so gut, dann lade ich mir die erste Staffel von dem Ding einfach runter und schaue mal zwei, drei Episoden. Und dann bleibe ich aber dran und schaue halt alles, was vorhanden ist.
Gut, aber dann hilfst du beiden Dingen nicht. Weißt du, sozusagen, dies könnte man dann wegrechnen, oder? Wenn du die erste Staffel dann auch nicht schaust, fehlst du auch bei der zweiten nicht. Aber es stimmt schon, wenn du jetzt überlegst, vor, ich sage jetzt mal in 10 Jahren, weißt, damit du nicht etwas mega Altes nimmst, dort sind Game of Thrones und so zum Beispiel, ist, glaube ich, jährlich gekommen, oder? Dort hast du einfach ein paar Monate, ein halbes Jahr, 3/4 Jahr Pause gehabt, oder?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, bei Game of Thrones ist, glaube ich, schon auch ein bisschen...
Das ist doch auch bekannt gewesen, dass sie ein bisschen zu lange Pause gemacht haben, also, oder
nicht? Ich glaube
auch... Aber hast du nicht das Gefühl, das ist jedes Jahr gekommen?
Ich habe das Gefühl, jedes zweite Jahr.
Die erste Staffel oder so ist eine riesige Pause gewesen, aber das ist halt etwas anderes gewesen, weil das ist so riesig gewesen. Das ist so Harry Potter Gedenkfanatismus. Ist egal, wenn du 10 Jahre wartest, schauen es die Leute.
Das ist ja, glaube ich, so der Start von grossen Big Bang. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Zeit zwischen den Serien vergeht, weil es einfach der Produktionsaufwand. Mittlerweile sind Serien ja wirklich vom Produktionsinhalt-Budget-Niveau können sie fast mitheben mit einem Film. Und es dauert einfach extrem viel länger, um das auf die Beine zu stellen. In 8, 9, 10 Episoden von so etwas muss man auf die Beine stellen. Und vergeht auch oft enorm viel Zeit zwischen 1 oder 2 Staffeln. Und das ist halt früher einfach nicht gewesen, wo 24 oder Lost oder keine Ahnung was, all die alten Serien von früher, da hast du wirklich mega verlässlich gewusst, es kommt jedes Jahr eine neue Staffel raus mit 20 Folgen an 40 bis 50 Minuten. Und dann bist du einfach dran geblieben. Und jetzt hast du auf Netflix, habe ich zum Beispiel, ich persönlich, The Blue-Eyed Samurai ist so eine Anime-Serie, die ich extrem fantastisch, sensationell geil gefunden habe. Und ist sogar, ich weiss noch, wo die gekommen ist, ist kurz ist der Release ist so erfolgreich gewesen, dass kurz darauf ab schon gestanden ist, auf Netflix, zweite Staffel bestätigt. Das war 2023 gewesen. Und die zweite Staffel
wird... 2 Jahre gesagt, ist her, aber okay.
Und die zweite Staffel wird 2027 rauskommen, also 4 Jahre.
Ah, shit, nochmal. Hey, aber schau, ich hatte Game of Thrones gerade vor mir. Ist immer April. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Okay. Ah doch, also das wirklich... früher ein Jahr ist verdammt lang und jetzt ist ein Jahr, wäre ich nichts eigentlich.
Ja, ist ja krass.
Genau,
krass.
Und die Viewers da ist jetzt, ich meine, aber das ist ja so ein Ausnahmebeispiel, aber die sind konstant bis zur letzten Staffel gewachsen. Immer.
Ja.
Von 2,5 auf 12 gewachsen.
Das ist eben das. Das ist auch noch das, oder? Das Zuschauerschaft ist gewachsen von Staffel zu Staffel. Und jetzt ist es so, eben sie sinkt von Staffel. Und ein Teil ist so massiv, dass ich glaube, bei Netflix, das hat Bloomberg auch geschrieben, nicht immer rechnet man mit, dass es steigt. Also es ist durchaus auch einkalkuliert, dass die meisten Serien werden nicht wachsen mit von Staffel zu Staffel. Es sind eher weniger Serien, die von Staffel zu Staffel wachsen. Aber dass sie teilweise derart krass einbüßen. Und dann auch noch so Flaggschiff-Serien, die ja eigentlich mega Hype generiert haben, damals, wo sie rausgekommen sind, dass die nicht nur einfach Zuschauer schon verliert, sondern teilweise die Hälfte. Das ist wie so, what the fuck passiert da? Warum ist One... Es ist wie mit Avatar oder im Kino. Wenn es rauskommt, ist es gerade irgendwie der heißeste Shit ever, bricht sämtliche Rekorde an der Kinokasse und einen Monat später interessiert kein Sau mehr, was Avatar ist. Oder? Es ist ein völlig krasses Phänomen. Und das irgendwie macht das offenbar Netflix im Moment ein bisschen Kopfzerbrechen, weil sie selber können Internet sagen, warum das so ist. Ich glaube, es ist auch eben wirklich das mit dem Überangebot sicher. Es gibt so viel Angebot und wo man so viele Alternativen und gleichzeitig aber auch, es geht einfach viel zu lang.
Ja, und beides spielt ja ineinander, oder? Ja. In den 3 Jahren, 4 Jahren, wo du auf eine Serie wartest, hast du 10 neue gesehen, die vielleicht näher spannender sind.
Voll.
Ich finde es auch lustig, der Robert Kirkman, der Creator von Walking Dead und eben auch Invincible, der wird vor allem für Invincible, werden sie ja immer wieder kritisiert, für die, die es nicht kennen, ist eine Superhelden-Serie, animierte. Die werden kritisiert, dass ihre Animationsqualität nicht die beste ist in der Serie.
Ja.
Aber dafür bringen sie jährlich eine neue Staffel raus. Und dafür wächst die Franchise von Jahr zu Jahr. Und der Robert Kirkman sagt auch, hey, wir wollen das einfach jährlich rausholen. Weil, mögt ihr euch erinnern, früher, wo du wirklich hast können sicher sein, dass jedes Jahr eine neue Staffel kommt, das wollen wir machen. Und das, ja, ist so, das ist ihm so wichtig und das finde ich eigentlich noch ein easy Kompromiss. Ich finde, die Animationsqualität ist jetzt nicht wahnsinnig, aber es reicht für die Geschichte, die sie erzählen. Und du bekommst jedes Jahr eine neue Staffel und es ist irgendwie so, du wirst konstant beliefert mit dem. Finde ich noch einen interessanten Ansatz, irgendwie, dass so dass in der Landschaft halt immer alles länger geht.
Das Krasse ist, jedes Mal, wenn eine neue Invincible-Staffel rauskommt mit einem neuen Trailer, denke ich immer so, hä, ist nicht erst gerade eine rausgekommen?
Yeah. Aber weißt, ich muss auch sagen, ich vermisse es nicht. Es gibt so selten wirklich etwas, und ich finde, das schade, ist es schon fertig oder so. Ich gehöre halt auch zu denen. Mir ist es egal, ich bin nämlich froh, wenn es fertig ist, weil dann habe ich es erledigt.
Aber hast du nicht das Gefühl, das liegt auch daran, dass es ist alles so glatt, oder? Du musst heutzutage so viel Content produzieren und so viel liefern und so. Ich sehe das zum Beispiel, also natürlich ist das sehr subjektiv und ich bin auch nicht vom Fach, aber ich merke das zum Beispiel bei der Serie, wo die Tochter von meiner Freundin schaut, die ist 11. Das ist alles so mega, die Pseudo-Teenager-Serie ist so angekastet. Es ist so keine Liebe zum Detail. Der Plot ist so viel beliebig.
Aber was schaut
so
sie?
Ja, ich weiß doch auch nicht, wie das Zeug heisst, aber ich habe zwei, drei
Episoden. Das ist doch so entscheidend, wenn man
das so irgendein Surfer-Seich. Also,
Surfer-Seich?
Ja, also ich meine, also ich weiß, ich vielleicht bin ich auch einfach zu alt, ich habe es unfassbar langweilig gefunden. Hast so einen beliebigen Plot Channel und so. So generische Schauspieler.
Ich filtere bei meinen Kindern immer noch. Da wird gefüttert. Sie schauen zum dritten Mal jetzt schon Avatar.
Ah,
die finden es sehr gut, die schauen es immer wieder.
Jetzt kommt der neue Kinofilm raus, he? Also der Film. Ja, der liegt die.
Bin noch skeptisch. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Hey, übrigens, Fuge, weißt du, Serien, wo es nicht lang geht und nicht viele Staffeln, ich muss einfach General Hospital schauen. Ich habe da mal reingeschaut, weil da bei Last Week Tonight der John Oliver hat sich jetzt einen Auftritt geschnappt. Hey, was denkt ihr, bei welcher Staffel sind die?
General Hospital?
35.
Was sagst du, Luca?
Oh Gott, ich habe keine Ahnung. General Hospital, ist das wie Grey's Anatomy oder...
Nein, mehr länger.
Das klingt so eine Serie, ja.
Ja, ich sage mal 24.
20.
63. und jetzt überlegen und jetzt sagen noch, wie viele Folgen hat eine Staffel?
Oh Gott.
Das ist noch so oldschool, das sind so 24.
Ich lehre es daneben, ich sag's euch.
24, oder?
Ja, normalerweise wäre auch so um die zwischen 20 und 25. Was heißt das? Ja, wahrscheinlich so oldschool. Ja. 35 sagen, oder was?
225. Was? Das kommt einfach jeden Tag.
Daily Soap.
Das kennst du gar nicht mehr. Wo ich da wirklich geschaut habe, die neue Folge. Und dann scrollst. Hey, das gibt's gar nicht.
Das ist ja wie wahrscheinlich gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder?
Yeah, in dem Fall muss ich meine Theorie zurücknehmen, dass das früher irgendwie liebevoller produziert worden ist. Oder?
ich habe auch reingeschaut, du merkst es schon, es ist so... Eben.
Ja,
ich habe nur die Ausschnitte geschaut mit dem John Oliver, aber es ist schon grossartig Schauspieler und gefilmt. Ja,
wenn das so eine Daily Soap wie gute Zeiten, das sind die Scripts, die werden maximal eine Woche im Voraus geschrieben, bevor es gedreht wird. Das ist natürlich einfach
viel. Wahrscheinlich jetzt mit KI noch.
Ja, und dann jetzt noch mit KI sowieso.
Hey, look, das passt perfekt eigentlich auch zu dem, was ich gesehen habe diese Woche. Darum gehen wir eins weiter und hören uns einen grossartigen Film an. Ich sehe ja.
Play the pipe tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
«The Black Demon» habe ich geschaut und das ist das, wir füttern es damals auf Social Media einfach so blöde Hai-Filme, weil ich Hai-Filme lustig finde oder Filme mit grossen Monster. Und letztens hat es einen ganz guten Trailer gegeben, wo ich noch ein bisschen mehr Hoffnung habe mit dem Killerwal, also nicht ein Killerwal, ein Pottwal, aber ein
mörderischer Pottwal.
Genau, ein mörderischer Pottwal. Und so im gleichen Ding war auch der gewesen. Und die Ausschnitte haben aber noch gut ausgesehen. Also weißt, natürlich wird das ein Trash-Film sein. Da habe ich mir keine Illusionen gemacht. Aber der ist, der ist sehr schlecht gewesen. Sogar für meine Verhältnisse ist der sehr schlecht gewesen. Und genau, ich komme noch so kurz zurück, wie der Schauspieler heisst. Weil der eine hat man tatsächlich gekannt.
Josh Lucas?
Ja, genau.
Ja, ja.
Und wo hat der mitgespielt? Ah, der hat ja verschiedene Sachen mitgespielt.
Ja, verschiedene Sachen sogar.
Ja, nein, ich überlege, was sein bekanntesten ist. Ja, Hulk, Wonderland, A Beautiful Mind. Geht auch in die Kategorie. Ford, ja, ja, der.
Ferrari, der Le Mans, Film hat er auch. Das ist so ein bisschen ADS-Schauspieler.
Genau, also nicht jetzt irgendwie... aber schon ein eher bekannter. Also jetzt nicht irgendwie wirklich so ein absoluter B-Tier-Schauspieler, sondern schon... Ja, doch.
Jetzt geht der Trailer aufgemacht, da kommt mir auch bekannt vor. Aber was mich noch mehr schockiert im Trailer, das steht BuzzFeed Studios.
Ja, habe ich auch gesehen.
What the fuck? BuzzFeed Studios, that's a thing.
Offenbar, aber es passt irgendwie auch. Also wenn du es siehst, klar, was ist genau, was funktioniert auf Social Media? High-Filme. Und dort investieren wir. Ich habe gar nicht geschaut, was der eingespielt hat. Das kann ja nicht viel sein. Aber die Regie hat Adrian Grünberg oder Adrian Grünberg vermutlich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das ein Deutscher ist. Der Name noch, muss er irgendwie Wurzeln haben. Da. Aber der hat auch ein paar Filme, die kennen wir. Also, weißt, Rambo Last Blood, das war allerdings eben der letzte Rambo, gewesen, wirklich ein scheiß Film. Und Get the Gringo mit dem Mel Gibson.
Ja, genau.
Ja, aber kennt man. Und am ersten Wall Street, da hat er mit Regie geführt oder so. Aber einfach, dort hat er mitgeschafft. Weiß natürlich nicht genau wieso. Wie viel. Egal. Im Film geht es darum, der eine ist ein Ölinspektor von Nixon Oil und er muss eine Ölplattform inspizieren und dann geht er mit seiner Familie dort auf Mexiko.
Wie man es so macht, seine Familie ja. mitnehmen an eine Ölplattforminspektion.
Ja, sie haben halt, weil seine Frau ist Mexikanerin und dann haben sie nachher wollen sehen, wo sie herkommt und so. Das ist ein kleiner Ferienausschnitt.
Aus einer Bohrinsel.
Ja, sie werden, genau. Also Mexican sie werden Heritage, mitkommen.
Klar.
Sie kommen dann in den Ort an und dort, weißt du, siehst du, alle machen ihre Türen zu und alle schauen sich komisch an. Du merkst, da ist irgendetwas im Busch und so. Verlassen alles und alle sind unfreundlich. Und genau, sind einfach, alle sind ein bisschen böse dort. Und er geht dann schon mal am Nachmittag und sagt eben, hey, ich tue es schon mal kurz los auf die Ölplattform. und ja, geht dann dorthin und du merkst dann schon irgendwie, da ist was im Busch, oder? Also du weißt ja, um was es geht, weil es fängt ja schon an, du siehst schon im Intro mal kurz daheim. Und genau, seine Familie, die wird von irgendwelchen Angehörigen jetzt belästigt und dann flüchtet dann sozusagen auch aufs Boot und gehen dann auch auf die Bohrinsel, damit alle schlussendlich dort sind. Und ja, dort ist einfach dann so ein gigantischer Riesenhai. Also weißt du, so was auch nicht, 100 Meter gross, also so in dieser Dimension. Oh, wow. Also nicht einfach der weiße Hai gross, sondern...
Basiert anscheinend auf einer mexikanischen Legende, wenn der Trailer stimmt.
Ja, also das behauptet es da. Sie nennen dann eben natürlich auch alle den Demon, oder? El Demon.
El Demon.
So genau, nicht aufpassen. Hey, aber also wirklich, es ist einfach ein Zeich. Also, weil irgendwie erstens ist er verdammt grusig, der Film. Also... Einfach die Qualität, das ist einfach nicht schön gefilmt. Das ist immer so ein bisschen riecht schwarz, wie so ein Ölfilm drauf.
Aber das ist ja vielleicht ja genau gewollt, oder? Also.
Mag sein, aber der ist einfach nicht schön zum Anschauen. Und sie hocken dann einfach auf dieser Bohrinsel fest und wollen halt auf dieser Ölplattform und wollen halt irgendwie weg, Funkverbindung natürlich weg und so. Und dann müssen sie halt irgendwie flicken und sie müssen dann natürlich gleich wieder abtauchen, nehmen es relativ gelassen, sie haben dann so eine Tauchglocke und so. Sie machen einfach viele dumme Sachen, es ist alles absolut vorhersehbar. Und es ist einfach irgendwie am Anfang noch gefunden, der Spannungsbogen am Anfang ist es noch easy gewesen eigentlich, bis du, weißt du, so das Klassische, du siehst daheim am Anfang kurz und dann lang nicht mehr und dann, hey, aber so richtig gut siehst du ihn irgendwie überhaupt nie, er kommt fast gar nicht vor. Und es stirben dann halt irgendwie auch gar nicht viele Leute, ja. Weil es hat auch gar nicht viele Leute.
Aber das ist ja schon im Trailer, das ist ja er, seine Family und irgendein nochmal ein Dude im Trailer. Ich habe gedacht,
genau,
ja,
es also, zwei Leute.
Ja, seine ja. Family, also solange sie nicht gerade irgendwie Kinder und seine Frau killen, werden die wohl Plot Armor as fuck haben. Er ist die Hauptfigur, er wird wohl auch nicht. Und ja, dann ist die Auswahl ziemlich begrenzt, auf wer in dem Film noch alles sonst sterben kann. Und das ist ein bisschen schade. Also, für einen Haifisch-Film.
Es wirklich? Und eben, ich meine, weißt, ich stelle mich da ein auf so einen trashigen Film. Aber ich kann es auch nicht, eben, dann muss, ich will den Hai ein bisschen sehen und nicht immer nur so, weißt du, im Schatten siehst du meistens ein bisschen schwirren. Und ich meine, die beste Szene hast du vermutlich in so einem 30 Sekunden TikTok gesehen. Darum, hey, Black Demon, rechter Scheiß. Er muss nicht anfangen zu beten, habe ich wirklich einfach ein bisschen skippen.
Das Was hat er für einen Rotten Tomato Score?
Hey, das Ding ist aber, genau, der Tomatoscore war irgendwie noch gut gewesen, mit irgendwie 70. Vielleicht hat es mir tatsächlich falsch. Ja, hat mir das falsch angezeigt. Aber weil er ist miserabel bei Letterboxd hat er irgendwie 1 oder so. Weißt du, also ganz
Black
mies.
Black Demon heisst er, oder?
Ah ja, einfach genau. beim Audience Score hat er 75, aber das sind einfach so Meme-Reviews wahrscheinlich.
Das muss so sein, weil ich habe gefunden, das ist irgendwie... Aber dann habe ich eben gedacht, dann könnte er ja schon noch lustig sein. Aber für 70? Ja. Also das ist... genau, es müssen Meme-Scores sein.
Ja, weil Tomatometer ist auf 29.
Hey, ja gut, eben, aber das sind Tendenzen, das sind schon mal Filme, die können lustig sein, aber der ist wirklich... Das war ein Scheiß gewesen. Es war ein bisschen Mist. Der Black Demon, ja, ich würde nicht schauen. Ich warte jetzt auf den Wahlfilm. Dort habe ich viel Hoffnung.
Whalefall heisst der Wahlfilm.
Ja, genau. Whalefall. Das ist ein guter Name. Whalefall, so ein dummer Name. Whalefall. Hey, nein. Ich habe übrigens auch Obsession gesehen. Der ist auch überbewertet, muss ich sagen.
Wirklich?
Der war gut. Der ist ein guter Film, aber ich finde, der Ding war viel besser. Der Backrooms, viel besser. Viel besser gefilmt. Spannender, auf alle Arten besser. Und Obsession ist... Ein nerviges Gekreischen und ich bin Fan von so Horrorfilmen, wo die Leute weißt, so unheimlich sich bewegen, weißt, so das komische Rumlaufen. Aber das ist so billig gemacht zum Teil. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber unterhaltsamer, definitiv unterhaltsamer wie der Black Demon. Also komm, dann gehen wir weiter in unsere Spielecke. Wir haben hier nämlich noch einen umstrittenen natürlich, Nummer 1.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Nach 4 Wochen haben wir diese Woche unsere Nummer 1 von unserem Voting, von unserem epischen «Die besten 100 Games aller Zeiten» Voting bekannt gegeben. Und Nummer 1 ist das World of Warcraft.
Natürlich.
Ich glaube, der Rainer hat etwas falsch zusammengezählt.
Gut, wenn er es jetzt auf dem Eis gehabt hätte, die hätte ich auch noch mal nachgerechnet. Aber er hat es ja, glaube ich, gar nicht auf seiner Liste gehabt.
Nein.
Von dem her... Ja, logisch, für die es auch gewählt haben, verdient. Und es ist klar, man hat es auch in den Kommentaren immer gesehen, jeder praktisch hat eine andere Liste und so ist das mit den Listen. Aber genau, ich finde irgendwie auch, für mich ist es relativ einfach, das auch auf Platz 1 zu tun. Ich glaube, du, Luca, hättest gesagt, wenn du eine gemacht hättest, wäre es vielleicht nicht unbedingt auf dem 1 aber gewesen. Aber du hast es auch gefeiert.
Ja, ja, so im Nachhinein, ich glaube, es gibt viel Gründe für Platz 1. Wenn ich müsste rein Game-Time sagen, dann sowieso bei mir Platz 1, aber auch sonst, das ist so ein Game, wo tatsächlich bei mir auch für enorm viele Erinnerungen und Momente gesorgt hat, wo ich glaube, kein anderes Game je hat können reproduzieren. Das hat meine Jugend so krass dominiert und wirklich auch Erlebnisse und auch so Sachen wie Gildentreffen und so Zeugs, wo wir dann uns in Deutschland bei einem auf seinem Bauernhof getroffen haben.
So Zeug will ich gar nicht wissen über eine Allianz.
Allianz Paladin. Ich weiss am Anfang, es ist auch so ein bisschen die Übergangszeit von mir gewesen, von so zu jung, um gut gamen und dann langsam im Alter, wo man langsam tatsächlich gut wird im Gamen. Und ich weiss noch, einen Moment mit meiner Gilde. Ich war immer eigentlich recht schlecht gewesen. Ich war Heiler gewesen. Bin immer recht schlecht gewesen.
Wie hat eure Gilde geheißen?
Special Hero Platoon. SHP. Und wir sind immer recht. wir sind immer recht. Also, ich bin immer recht schlecht gewesen im Heilen. Und irgendwie, eines Tages habe ich plötzlich irgendwie den Dreh draus gehabt, wie man heilt in WoW. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß noch, wie der Gilde-Lead zu meinem Kollegen gewhispert hat. Und der hat mir das nachher gesagt. Hey, was hast du mit dem Alodon gemacht? Seit wann kann der so gut heilen? Und das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ich bin so fucking stolz gewesen. Ich habe gemerkt, so geil. Boah, der Gilde-Lead hat gesagt, ich heile gut. Oh, und seitdem, in jedem Game, wo ich game, ich bin immer der Heal. Ich bin immer... Es hat sich nie... Es ist irgendwie so mein Ding. Ich tue immer heilen und ich mache das gerne. Und ich bin auch gut drin. Und weißt, so Zeugs. Und ich könnte 100 so Anekdoten aufzählen. Und das kann kein anderes Game in meinem Leben nicht annähern.
Hey, ich meine, all die, ich denke, so gesagt, die immer vom Final Fantasy 7 und so schwärmt, das ist dort ähnlich, oder? Die hast die emotionale Beziehung. Und, aber für mich ist es auch wie so, ich finde, das hat auch auf dem Papier verdient Platz 1. Eben, das haben auch andere Games, ist ja logisch, ist das so. Mhm. Aber es ist halt schon irgendwie genau mit der Bedeutung, die es hatte, ein Game, das eben Peak-Zeiten 15 Millionen Abonnenten hatte, das heute immer noch etwa 5 Millionen hat und einfach immer noch das erfolgreichste MMO aller Zeiten ist. Irgendwie, wie viel? Die 12. Erweiterung kommt jetzt dann? Oder 11?
Einfach. Nein, es ist insane. Also, ich bin in der Lehre gesehen, wo das gelauncht ist und das hat mich fast LAP gekostet.
Ja, ich glaube, mein Bruder hat es LAP gekostet. Es gibt nicht nur schöne Geschichten, natürlich. Es ist ein Game mit unfassbarem Suchtpotenzial. Ich glaube, das Game an sich ist nicht schlecht. Es tut einfach extrem das verstehen, was du mitbringst. Und wenn du natürlich Flucht suchst aus dem Alltag und ablenken.
Ja, halt, absolut. Es gibt ja auch die entsprechende Self-Prag-Folge dazu.
Ja, genau.
Ich weiß, wir haben in der Berufsschule, es ist so cool, ich habe ja gelernt Informatik und wir haben einen Programmierlehrer gehabt, der selber so ein Zocker war. Sind wir einmal in die Schule gekommen und so, Herr Badocki, Herr Binz, Sie da, wird der Server gepatcht oder was?
Aber ich meine, es ist halt, also auch, weißt du, jetzt nicht nur, es ist ja nicht einfach, weil es gute Mechanismen hatte, um süchtig zu machen. Das ist ja damals, ist mir noch gar nicht so,
sind es nicht auf das ausgelegt im Sinne von, wie es Games heutzutage machen.
Also wenn du es heute im Nachhinein anschaust, ist ja alles andere als casual-friendly gewesen. Also wobei, für ein MMO ist es damals extrem. Ja. Casual, weil MMOs sind alles andere, sind eigentlich viel schlimmer gewesen. Es ist ja auch das erste MMO, das wirklich so zu einem Massen-Ding wurde. Ist alles andere war immer zu nischig, weil es auch einfach nicht casual-friendly ist und WoW ist.
Nein, und vor allem, du darfst auch nicht vergessen, wie, weißt du, die technischen Voraussetzungen, die du damals gehabt hast, auch in Sachen Internetverbindung und so, ist es vorher, einfach noch nicht so richtig funktioniert. So.
Also ein paar Millionen haben die im Fall, glaube ich, so EverQuest und so schon auch gehabt.
Ja,
schon auch
groß. Dark Age of Camelot hat es auch. Ich weiß, ich habe es gespielt, Dark Age of Camelot, und immer einen Zusammenschiss von meinem Vater bekommen, weil unsere Internetrechnung explodiert ist, weil ich es gespielt habe. Es war noch nicht so geheißen, von Breitband und ADSL und so.
Genau. Wie hat das geheißen, wo...
Das MMO?
Das, wo eigentlich so... Ist es EverQuest gewesen? Ich weiß es nicht.
Könnte aber schon sein. Das übrigens kommt auch wieder, habe ich letztens gelesen.
Hey, aber weißt du, ich habe irgendwie auch Singleplayer-Dings, oder nicht?
Nein, aber einfach so, dass es gut ist, dass Singleplayer kann spielen kann, wenn du alle Klassen kann spielen kannst. Es klingt recht verreckt. Okay. Vielleicht muss ich auch mal reinschauen.
Aber hey, die drei spielt aber alle nicht mehr aktiv WoW, oder?
Nein.
Doch,
Lukas spielt immer noch die neuen.
Da immer noch, okay.
Im Moment bin ich gerade eher wieder in einer Pausenphase, aber ich habe mein Abo erst gerade vor einem Monat erst jetzt auslaufen lassen. Bis vor einem Monat habe ich jetzt die neueste Erweiterung Midnight sehr regelmäßig gespielt. Und jetzt habe ich wieder eine Pause eingelegt. Aber ja, es ist etwas, was mich irgendwie nie... Es ist aber auch nicht mehr das Gleiche wie früher, logischerweise.
Ja.
Das ist halt schon irgendwie... In meinem Kopf ist es wie ein anderes Game, was ich früher gespielt habe. Aber ich komme immer noch wieder gerne in die Welt zurück und trifft ein bisschen ab. Und es entwickelt sich immer auch ein bisschen weiter. Und es ist schön. Ja, für mich wirklich verdient. Auch eben wirklich auch für seine popkulturelle Relevanz. Ich glaube, es hat die ganze Game-Industrie auch wahnsinnig durchgerüttelt, das Erdbeben ausgelöst und vieles vorantrieben, gerade was Multiplayer und Online angeht, wo vielleicht vorher noch undenkbar war. Ich
glaube, es hat mich eben auch, es hat mich auch ein bisschen in die Rollenspielding reingebracht. Ich bin einfach sehr Sport-Sims und Shooter-Mensch gesehen. und dann irgendwie plötzlich, der Kollege hat mir gesagt, Gothic 2, ich habe lustigerweise Gothic 2 erst nachher gezockt.
Ja. Und eben, wie es wieder, eben der Luca sagt, die Erinnerungen und so die Momente, die du einfach gehabt hast, und dass dich einfach so lang gepackt hat und so ein geiles Gefühl beim Spielen, weil einfach die Welt ist so schön gewesen und so riesig und immer etwas entdecken und die Leute und vor allem am Anfang, weißt du, wo irgendwie der Wettkampf, hey, der ist schon Level 42 und so, schau mal, der hat das Maul und dann irgendwie, shit, wie kommst du überhaupt über und so?
Du musst so viel Gold farmen, um es zu bekommen. Und wenn du es endlich hast, dann hast du das Gefühl, du hast einen Rolls Royce gekauft im Game und hast in der Stadt und die Leute haben geschaut und gesagt, wow, der hat das Mount.
Der hat das Epic Mount.
Habt ihr, Freunde, einmal in-game Items gekauft auf eBay oder so? Das hat es ja massenhaft gegeben zu dieser Zeit.
Ja, das hat es auch noch gegeben, ja. Nein, habe ich nie gemacht.
Ich würde es auch immer noch spielen, weil auch, aber es ist wirklich, das kostet einfach zu viel. Ich habe die Zeit nicht mehr. Mhm. Also ich habe es beim Classic gemerkt, ich bin gerade wieder reingekommen. Aber das geht einfach nicht, es hat keinen Platz. Ich muss ja andere Spiele spielen, nur schon fürs Arbeiten und so. Und
das habe ich gedacht, das kann mich Kinder, dann. Ich muss noch anderes Zeug zahlen.
Genau. Aber genau, du damit hast auch eine Auswertung gemacht von dem Ganzen. Und jetzt sind eigentlich auch noch ein paar spannende Sachen rausgekommen.
Voll können wir ein paar Dings durchgehen. Ich habe zum Beispiel angeschaut, jetzt bei diesen Top 100, die wir gemacht haben, was ist die beliebteste Spielreihe innerhalb von diesen Top 100? Weil es hat ja ein paar Spielreihen, die immer wieder genannt wurden. Und da ist ziemlich klar The Legend of Zelda auf Platz 1 mit 6 Games in den Top 100. Das ist eine krasse Leistung. Und halt alles, also von den Anfängen 2D-Games über Ocarina of Time, wo glaube ich so unter Zelda-Fans die unbestrittene Nummer 1 ist, bis zu den neueren Sachen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, ist so ein bisschen alles dabei.
Es müssen den Leuten, den Hura Studios, so zu denken geben, dass Nintendo sind natürlich die Ältesten fast, oder?
Ja, das stimmt. Aber die konsistentesten
auch. Das hat ja auch einen Grund, oder? Ja. Und dass die anderen einfach nicht checken, die, wenn du ständig die Leute rausstellst. Also, dass das vielleicht eine Korrelation hat.
Ja. Hey, eben, man kann Nintendo haten, weil sie eigentlich so Anti-Konsumenten-Dings machen, aber ihre Mitarbeitenden behandeln sie gut und sie denken langfristig im Vergleich zu vielen anderen Studios da draussen. Und das hat den Grund, wieso die 6 Zelda-Games da drauf sind. Genau. Genauso wie auf Platz 2 5 Super Mario-Games. Auch alles dabei, vom ersten Super Mario Bros. Bis zum neuesten Super Mario Odyssey, also 2D und 3D, alles dabei.
Welches ist das beliebteste gewesen?
Das beliebteste ist auf Platz 22 Super Mario Bros. Tatsächlich.
Das erste.
Und das zweitbeliebteste Mario 64 auf Platz 25.
Obviously.
Logisch.
Obviously. Also,
genau.
Ich habe das Gefühl, Super Mario Bros. Ist mehr ein bisschen weg, weil es 3 sein muss. Weißt?
Voll, ja, genau.
Ja, das ist so der Nostalgie-Bonus. Ich meine, natürlich ist es legendär, aber.
Für mich ist, ihr gesagt, das Galaxy müsste eigentlich fast das Beste sein. Und vielleicht das 64, weil
das Galaxy ist auf Platz 49 gelandet.
Ja, oder? Aber eben, wie gesagt, das ist ja eben eine sehr individuelle
Liste. Odyssey oder so.
Es ist halt, ja, genau. Und dann kommt es halt auch noch darauf an, wie alt du bist, oder? Also, ich habe Galaxy auch kurz angezockt auf der Switch, aber. Das ist natürlich nicht mehr das Gleiche. Oder? Wo Super Mario 64 rausgekommen ist, bin ich 12 gesehen, glaube ich.
Wenn ich so 97. Es ist das gewesen, das Alter, aber auch dann ist eine riesige Entwicklung in Games. Ja. Wenn eben 3D spielen.
Die riesige Mesh.
Das war ein riesiger Gumpf.
Das kannst du nicht mehr reproduzieren.
Die Steuerung auch großartig für die damalige Zeit. Oder?
Das ist etwas Spezielles. Eben. Und die es dann miterlebt haben, für die wird es immer mega hoch sein. Das ist einfach so, ja. Dann auf Platz 3 GTA mit 4 Games. GTA 5, Vice City, 3 und San Andreas. Ich finde es schade, dass GTA 4 nicht drauf ist. Ich finde es nach wie vor. Das ist echt eines meiner Lieblings-GTAs.
Ja. Es ist brutal unterschätzt, aber es wundert mich jetzt nicht so im Fall, muss ich sagen.
Und was mich aber sehr wundert, ist, dass sich Platz 3 GTA mit Resident Evil teilt, wo 4 Games auf der Liste hat. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe nicht gewusst, dass das so eine. Also, ich liebe Resident Evil, aber es hat mich dann doch überrascht, dass in dieser Jury von 47 Leuten dass es so beliebt war. Ja.
Und lustig auch. Zwei Spiele von denen wären irgendwie so passend gewesen, oder?
Wenn ja, genau.
So Resident Evil das eins wären. Und.
Nein, das eins ist gar nicht getroffen.
Das finde ich aber auch krass. Das ist
skandalös.
Dafür zweimal. Ja, das Original und dann ist das Remake. Das ist sehr lustig.
Ich finde, es dürfte das 1 und 4 zum Beispiel drin sein.
Ja, oder? Das ist auch
das hätte jetzt Sinn gemacht.
Also das 1 mit dem Horror-Effekt, mit dem in dem Haus, in dem Mansion.
Aber und dann das 4, das Remake, weil das Beste ist als das Original, aber verstehe ich auch wieder die Änderung in der Nostalgie-Faktor.
Ja, und dann auf Platz 5, zum Top 5 beenden, ist Mario Kart mit 3 Games. Und lustigerweise eben, das sind die einzigen Renngames, die wir auf der Liste haben. Da haben wir ein bisschen
versagt. Kein Colin McRae, kein GT.
Zählt Need for Speed als Renngame?
Ja.
Und das ist nicht drauf, nicht mal Need for Speed Underground.
Vor allem die Reihe ist so lang. Aber die sind halt auch, muss man überlegen, wie viele von diesen verdammten Need for Speeds sind einfach mittelmäßig. Ich meine, richtig gut.
Das stimmt, ja.
Sind die Underground, Underground, das sind die,
ja,
Darlings,
genau.
Oder?
Ja, die lieben alle. Die hätten ja irgendeinen Platz.
Das stimmt,
das,
ja.
Das haben wir versagt. Also haben, die haben wir auch haben wir versagt. Ich bin ja nicht gefragt worden.
Ja, neither was I.
Sorry.
Aber ich bin ja auch
genau, nachgeschaut wegen Entwickler. Es sind Entwicklerhäuser, die dominieren die Liste. Da ist schon Nintendo mit 15 Games klar weit vorne. Dann PlayStation Studios habe ich einfach zusammengenommen. Es sind nicht die einzelnen Naughty Dog und so, sondern einfach alles von PlayStation. Es sind 7 Games. Dann kommt Blizzard und Rockstar mit je 6 Games und Capcom und Valve mit 5 Games. Und eine interessante Verteilung irgendwie.
Mhm. Hat Valve irgendetwas gemacht aus so CS und Half-Life, wobei CS ja Mod ist?
Ja, die haben ja Dota.
Dota, CS, ah, Half-Life 1 und 2. Portal. Und Portal, ja genau, das ist natürlich
auch okay, ja, Dota.
Die haben schon auch noch einige eigentlich. Also ja. Mit, ja. Und vor allem, wenn jetzt wirklich, also weißt du, die Studios ein bisschen strenger nimmst, oder? Weil dann ist PlayStation wirklich keins.
Ja.
Dann ist Blizzard auch schon noch halt schon eines der bedeutendsten Studios.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, man muss die Liste ist eigentlich fast aussagekräftiger, wenn es auch in Verhältnis setzt ist, zu wie viele Games die Studios überhaupt entwickeln. Wenn man jetzt eben Valve nehmen und sagen, die haben irgendwie 5 Games entwickelt, ja, und voll, alle 5 sind in und die Top 100. Ist das ist ein wahnsinniger Hit-Rate. Ja. Wenn Nintendo nimmst, wo keine Ahnung wie viele 100 oder PlayStation und du sind 15, sagst du ja, wenn du so viel raushaust, ein paar Games werden halt auch in die Liste können landen.
Ja, aber es macht Sinn. Und Nintendo ist seit den 80er Jahren dabei und es macht Sinn, dass halt da viel hängen bleibt in den Top 100.
Valve hat einen Flop, das ist doch das Kartengame, das tote Kartengame gewesen. Wie hat es geheißen? Artifact.
Das ist
eben, genau. Das ist nicht so richtig, nicht richtig gezündet, aber irgendwie auch das Neueste wieder, Deadlock, scheint auch wieder recht abzugehen.
Deadlock, crazy. Ja, die Länder habe ich mir angeschaut. Unsere Liste wird von japanischen Games dominiert. 40 kommen aus Japan, 36 aus den USA und der Rest verteilt auf einzelne Länder. Wenn man alle europäischen Länder zusammenfasst, kommen wir immerhin noch auf 21 Games aus Europa. Aber das ist schon wenig verwunderlich. Das meiste passiert halt, oder ist historisch auch in Japan und den USA passiert. Europa ist immer wie mehr am Kommen. Ich finde es krass, dass Polen ist echt krass. Die haben viele gute Studios mittlerweile. Aber CD Projekt Red, Rebel Wolf, so jetzt Dawn of Bloodwalker rausbringt. 11-Bit haben sie. Was haben sie noch? Das Horrorstudio Bloober Games, Kronos. Das ist ein
krasses Titel. Naughty Dog ist nicht polnisch, gell?
Das ist amerikanisch.
Das ist amerikanisch, okay.
Ich habe jetzt gemeint, du sagst Bobber Games.
Bobber Games, ja, das wäre auch geil. Ja, das Jahr ist vielleicht noch spannend. Wir haben auch viele in den Kommentaren den Vorwurf bekommen, dass wir entweder zu alte Games drin haben oder zu neue. Und die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Ich habe so eine schöne Grafik aufbereitet. Das könnt ihr übrigens am Montag nachlesen. Dann kommt der Artikel raus auf digitech.ch. Es hat so wie zwei Peaks. Einer ist um die Jahrtausendwende herum und einer ist so 2015 bis 2019, so zwei Peaks, wo wir in Verteilung haben, von wann das die Games rauskommen. Und jetzt, das macht eigentlich Sinn, oder? Das haben wir vorhin gesagt, die Games damals, die 3D-Games, die grossen Entwicklungen, die es hatte, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er, das ist einfach so, wenn du das miterlebt hast, dann zumal, das bleibt dir für immer, oder? Wenn du das erste Mal ein 3D-Game gespielt hast. Und 2015 bis 2019 hat das also wahrscheinlich Recency Bias geschuldet, aber man muss auch sagen, in dieser Zeit sind halt wirklich sehr viele gute Games rausgekommen. Mm-hmm. Das ist wahnsinnig. Aber
Games werden immer besser. Ich
glaube, das macht auch Sinn.
Das so, ja.
Sie werden einfach besser, ja.
Aber es ist eben schon, es ist lustig, eben die Listen, sie können nicht vollständig sein, weil eben zum Beispiel das eben, ein PUBG, ein Fortnite und so, die sind einfach nicht drin. Und ich meine, PUBG ist immer noch eines der meistgespielten Games auf der Welt, oder? Und hat irgendwie den riesen Boom ausgelöst und es ist nicht drin, es ist irgendwo Platz, weiss nicht wo gewesen, oder?
Apropos, wenn wir noch schnell unsere Top 5 verraten, vielleicht viel, weil dort ist ja PUBG bei dir in den Top 5 drin, oder?
Hey, ich glaube, wenn ich es zu sagen muss, WoW und dann auf dem Platz 2 vielleicht das Valheim oder das PUBG.
Valheim auf Platz 2, ja, genau.
Genau, weil das habe ich auch. Das weiss, Multiplayer-Sachen, die haben immer so einen Vorteil, weil du dann mit Freunden und so hast halt einfach Erlebnisse, wo ein Singleplayer-Spiel fast nicht reproduzieren kann. Und Valheim habe ich halt eigentlich fast 200 Stunden gespielt. Das habe ich so geil gefunden. Und hat mich eigentlich die Survival-Games eingeführt und dann genau PUBG, wo ich irgendwie 700 Stunden habe oder so. Das habe ich richtig viel gespielt. Das hat zum ersten Mal E-Sport geschaut. Wirklich,
ah, wirklich? Das
seither nicht mehr gemacht. Und sogar meine Frau hat damals geschaut. Sie hat die Huren E-Sport-Scheiße geschaut.
Läuft PUBG noch eigentlich? Also klar läuft es, aber ist es noch... Also, weißt,
ich weiß nicht. Das, so ich weiss, Turnier gibt es immer noch. Ja. Also, ja. Ich glaube, es ist immer noch. Nachher wüsste ich schon wieder nicht mehr, was ich noch...
Cyberpunk hast du auf Platz 4.
Ah, ja, natürlich.
Finde ich krass, dass du es auf Platz 4 einordnest.
Hey, aber ich habe es zweimal durchgespielt. Ich spiele eigentlich Games wahrscheinlich nie mehr durch. Ja. Und ich habe es wirklich, ich habe es beim zweiten Mal dann eben, weißt du, wir haben es wirklich nochmal gefunden, das ist schon dann x Jahre, und bei dieser Erweiterung habe ich es dann nochmal gespielt. Und dann habe ich mir gesagt, hey mal, ich finde es das zweite Mal fast besser. Einfach, weißt du, dann habe ich ja wieder viele, viele andere Open World und sonst Games gespielt. Das Storytelling, wie die Sequenzen, die Unterhaltungen sind, es ist so viel besser wie alles andere irgendwie, was andere Games machen. Das ist einfach... Das hat das sau gut gemacht und eben mittlerweile haben sie es natürlich auch sehr viel patched.
Das haben sie gut gemacht, ja.
Wie so oft. Und dann was auf dem 5?
Half-Life 2.
Ach, das ist natürlich auch. Ja. Half-Life, glaube ich, wenn PC kam, hat man Half-Life gespielt.
Und 56% mehr, jedes Jurymitglied hat müssen Top 25 abgeben für die Top 100, die wir dann ausgerechnet haben. Und 56% von deinen Games auf dieser Liste sind dann in der Top 100 gelandet. Eine gute
Der Simon ist der grösste Mainstream-Gamer, ja, oder?
Ja, ich und Simon, wir haben beide 72% von unseren Games sind auf 100 gelandet. Am tiefsten ist der Kim mit 12%. Das ist so geil. Aber ja, wenn ich mir die Liste anschaue, ist also...
Was mich ein bisschen überrascht hat, ich weiss jetzt nicht, wie es für euch ist, ihr seid ja hier in der Branche, aber dass gar keine Sims vorkommen sind. Also die Sims-Games.
Ja, stimmt.
Sie sind genannt worden, aber sie haben einfach genau zu wenig Punkte gehabt, um für Top 100.
Finde ich, find ich auch noch erstaunlich.
Ja.
Ja. Meine Top 5, die sind alle in der Top 100 vorgekommen. Auf Platz 5 Tears of the Kingdom, also The Legend of Zelda. Platz 4 Uncharted 2. Platz 3 Super Mario Galaxy. Platz 2 The Last of Us Part 2. Und Platz 1 The Legend of Zelda Breath of the Wild. Also ziemlich im Mainstream Top 5 bei mir. Mhm. Muss ich zugeben, aber halt alles Games, wo
die hat verdient.
Ja,
aus gutem Grund in Mainstream kommen.
Ja, genau. So kann man es sagen.
Hey, aber eben, es ist schon so, da machst du irgendwie ein halbes Jahr später nochmal einen Top 25 und dann sind vermutlich 50% der Spiele andere drin.
Ja, also ich würde es gerne, wenn wir es irgendwie so in 5 Jahren oder so wiederholen, falls wir dann alle noch da sind.
Nochmal Energie haben, um das zu machen.
Es war schon ein Aufwand, es war ein rechter Aufwand. Ja. Und Luca, du hast nächstes Filme und Serien.
Ah ja, stimmt. Machen wir die 100 beste Filme und 100 beste Serien. So. Wäre eigentlich schon noch spannend. Wäre eigentlich schon etwas geiles Projekt zum
The Wire in Top 5, so schräg.
Ja, dann musst du
der Rasti aus. Ich muss mir glaube ich jetzt wirklich mal die verdammten Sopranos schauen. Ich höre links und rechts wieder, dass die immer super soll sein und die beste Serie aller Zeiten. Ich meine, das ist sie nicht, das ist The Wire. Aber vielleicht muss ich es wirklich mal schauen. Fuck. Ich habe keine Zeit.
Genau, das finde ich übrigens so geil. Falls du das wirklich mal machen würdest, Luca, dann würde ich sicher sehr viele Inspirationen mitnehmen, um Sachen, die ich mal schauen möchte. Weil das habe ich jetzt bei der Top 100 Game-Liste auch schon gehabt, wo ich so viel Zeug schon gespielt habe. Habe ich mir gedacht, so bei ein paar Games auf der Liste, fuck, das ist eigentlich schon wirklich sehr geil. Und wieso habe ich das nie gespielt? Und so auf meine Backlog-Liste da, das muss ich noch nachholen, das muss ich noch nachholen. Für das finde ich so Listen auch immer sehr cool, dass ich dich inspiriere, halt so Zeug anzuschauen, wo du bisher nicht geschafft hast oder aus irgendeinem Grund durchgefallen ist bei dir.
Ja. Ich glaube, bei Serien und Filmen würde ich das eher haben. Bei dieser Game-Liste habe ich es wirklich nicht gehabt. Ich habe das Gefühl, da habe ich alles
was du hast, welche Game hast du gamed, aber...
Ja, oder schon, ich habe es angespielt. Ich habe sogar Pokémon, alles habe ich schon irgendwie mal gespielt oder drin gespielt. Ja. Ich habe das Gefühl, es hat Kess gehabt und die ich nicht gespielt habe, die weiß ich, die finde ich scheiße.
Aber ja, bei Serien und Filmen hätte ich sicher auch viel mehr. Ja.
Ich meine wirklich das Ace Attorney und so. Ich würde das nie spielen. Ich glaube, ich habe sogar damals auf dem DS1 gespielt und das doof gefunden. Und das gewisse würde ich nie gut finden. Aber bei den Serien und Filmen, da hat sie mich die echt. Und dann habe ich es schneller geschaut, vor allem Filmen.
Ja,
man muss sich überlegen, mischt man das oder macht man das gleich separat? Wir sind doch zwei
unbedingt separat.
Es sind zwei unterschiedliche Medien irgendwie.
Sicher.
Weil du kannst nicht irgendwie, keine Ahnung, Citizen Kane mit einer Serie. Es ist schwierig.
Ja.
Aber was ich noch spannend gefunden bei eurer Gameliste ist, ihr habt 82 Games, sind ja Singleplayer-Games, 18 nur Multiplayer, also eigentlich Multiplayer mega schwach besetzt, aber auf Platz 1 ist trotzdem das Multiplayer schlechte Herausforderung. Also was auch wieder zeigt, wie krass WoW irgendwie gewirkt hat. Dass es eigentlich ein Genre ist, das gar kein Recht hat, oder zumindest damals gar kein Recht hat, so gut abzuschneiden, hat doch die Welt so derart krass in den Sturm erobert, dass es heute noch in den Köpfen der Leute Platz 1 ist, von vielen, vielen Leuten, die insgesamt zusammengenommen. Ist, glaube ich, schon rechtfertigt, glaube ich, auch wieder. Schon.
Weil du viel sagst, oder du ein gutes Multiplayer-Spiel gefunden hast, wo man Leute kann spielen, die cool sind, dann bleiben dir die Erinnerungen schon eher als bei einem durchschnittlichen oder sehr guten Singleplayer-Spiel, weil es halt etwas Besonderes ist irgendwie.
Ja. Das ist gut, das ist ein guter Schluss für die Folge und dann genau, danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüssi. Tschüss.
Bye-bye.